Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Damit hast du jetzt wirklich die ersten halbe Stunde nicht aufgenommen.
Sorry.
Letztes Mal habe ich zu früh auf den Knopf gedrückt und dieses Mal anscheinend.
Egal, was verkackt. Haben wir denn gesagt? Ja, wir treten auf der Tapefabrik auf. Wir
treten auf der Tape im Rahmen der Tapefabrik auf.
Das werde ich immer noch falsch machen, das tut das mir auch leid. Das ist
eine wichtige Unterscheidung.
Ja.
Man muss Kulturprogramm von Musikprogramm unterscheiden, weil Musik nicht automatisch Hochkultur wie das, was wir hier fabrizieren.
Weil Rappen ist ein Teil von Hip-Hop und Podcast und Kultur nicht. Ich habe das Gefühl, da müsste man vielleicht die Elemente nochmal in der Big Four einschätzen. Das wäre vielleicht was von
Das wäre wär natürlich interessant,
Big Four jetzt natürlich. Wenn das jemand machen würde.
Boah, Leute, ich habe gerade voll die Idee bekommen. Ey, wollen wir diese einfach auf der Tape bringen?
Also ihr seht schon, die Vorfreude ist groß.
Man hätte
es
nicht so sagen müssen, so.
Ja, ja.
Aber ich will es zu sagen.
Ja, es ist okay. Es ist alles in Ordnung.
Ich habe das Gefühl, wir haben das eigentlich schon mal gesagt, aber ich bin mir nicht
sicher. Wir haben es schon mal gesagt, dass wir auf der Tape auftreten, auf jeden Fall. Wie ihr merkt, die Vorbereitungen sind schon extrem weit fortgeschritten mittlerweile auch. Wir haben sogar schon unsere Züge gebucht. Wir sind so weit.
Wow.
Und wir haben auch einen Gast, der schon seit zwei, stimmt, ja, Gäste, die bestenfalls auch schon den Zug gebucht haben. Vielleicht.
Man weiß es nicht. Das ist nicht mehr unser Business. Unser Business ist nur, dass sie irgendwie da in Wiesbaden stehen,
aber,
und wir sie abgreifen können.
Aber das ist einfach Hip-Hop. Hip-Hop 2025 ist auch immer noch Zug buchen und kleine Orga-Details, woran sich dann sowas entscheidend aufhängt.
Auf jeden Fall.
Weil ein Hotel davor kann nicht bezahlt werden. Das sind die Probleme, die man als Artist einfach hat.
Absolut so. Ich sag mal so, letztes Jahr waren wir ja auch schon auf der Tapefabrik, auch schon Freitag und Samstag, und fast alle Leute, denen ich so über den Weg gelaufen bin, mit denen ich jetzt nicht bewusst da war oder so, wo man so kurz in Smalltalk quatschen gekommen ist, ich würde safe sagen, 50% wurde Deutsche Bahn auf jeden Fall gemenschend, als man sich so Hallo gesagt hat, weil es für alle ein krasses Thema war, wie unfassbar nervig das letztes Jahr gelaufen ist.
Und nicht zu Unrecht ist auch das Thema Bahnfahren bei 50% aller Podcasts in Deutschland ein großes Thema.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist
die großen vier Elemente des Podcast aufnehmen.
Wenn wir jetzt so crazy wären und irgendwie so die Lobos oder so, dann würden wir jetzt einfach diesen Podcast-Zug da nehmen, wo man den Podcast aufnehmen kann.
Das ist real?
Ich dachte ja, da gibt's jetzt irgendwie so ein Abteil, wo man zu zweit sitzen kann und einen Podcast aufnehmen kann.
Was ist aus den Abteilen geworden, wo man mit
rauchen konnte,
wo man mit Partnern reingehen konnte für ein bisschen Privatsphäre? Haben die jetzt
das nennt sich Toilette.
War das Schwarzfahren-Business. Naja.
Hä, ist das jetzt real? Die haben so Abteile gemacht und
ich glaube, das gibt's ja wirklich.
Ja.
Können sie vielleicht einfach erstmal genug Waggons haben, damit alle sitzen können, bevor man irgendwie ein extra Abteil macht, wo man Podcast aufnimmt?
Du kannst ja halt einfach mal eine Sitzplatzreservierung gönnen.
Manchmal ja, manchmal nein.
Ich habe mir nach Wiesbaden und zurück eine gegönnt. Eigene Tasche, sage ich da nur. Die 10 Euro habe ich mir geleistet.
Rich Millionär.
Ja, ich habe das Podcast Money am Start.
Ach ja, es ist der erwartet launige Einstieg in Podcast-Folge
105.
Und das ist eine Hip-Hop-Zahl wegen Grimm 105.
Ja, genau, stimmt. An dieser Stelle entschuldigen wir uns noch einmal herzlich und wissen nicht, Güte, was in uns gefahren ist.
Es ist peinlicher Peak-Hip-Hop-Rap-Stammtisch. Mal wieder Fakten nicht beiseite gestellt, Moment. Vor allem für mich, weil ich es da selber auch eingebracht habe, ich Trottel. Aber wenigstens lustiges Reel dazu geballert.
Es ist auch okay im weitesten okay, Sinne.
Meine Güte.
Ja, endlich. Endlich gibt es Rap-Stammtisch-Reels. Das ist auf jeden Fall Big News. Vielleicht machen wir irgendwann damit auch weiter. Das ist, glaube ich, eher so spontan entstanden. Aber
ich habe halt Re-Rap schon eine Idee für dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, ist ein bisschen. Ja, wer, muss man ein bisschen Grafik basteln und so ein Shit.
Mal guck mal, vielleicht kriegen wir ja sogar die Möglichkeit, uns noch persönlich zu entschuldigen, weil auch Grimm 104 wird auf der Tapefabrik sein.
Mach einmal, hat's so, bestimmt mitbekommen.
Einmal so Secret Handshake mit ihm machen und dann ist die Entschuldigung auch irgendwie transportiert.
Ja, okay. Damit ist alles in Ordnung. Ja, mein ey, ich weiß auch nicht so, wir haben vorhin schon wieder gesagt, oh, wieder eine kurze Folge und ich habe das Gefühl, oh nee, ich glaube, es gibt so wahnsinnig viel passiert, die man, Sachen, die man vielleicht auch neben Hip-Hop irgendwie besprechen könnte, aber was ist denn euer Thema, Hip-Hop-Thema des Monats gewesen?
Des Monats Mai.
So ad hoc. Habt ihr es gerade im Kopf? Ich bin ein bisschen aus der Melange jetzt hier geschossen, weil ich vorher nicht angefragt hat. Jetzt sage ich aber meins, weil ja, es ist natürlich, weil das hat, glaube ich, sehr viele Leute sehr viel mitgenommen und betroffen gemacht.
Ach so.
Es ist, Ratar ist einfach gestorben.
Ja, natürlich, klar. Boah,
das war schon Anfang des Monats. So. Ja. Das haben wir vielleicht jetzt schon gar nicht. Es ist schade, dass man es nicht mehr dann ad hoc präsent hat, aber so ist es halt mit dieser Kurzlebigkeit, in der wir unterwegs sind. Aber ja, das hat uns natürlich alle schockiert. Ich weiß nicht, wir haben über Ratar jetzt hier im Podcast, glaube ich, länger nicht gesprochen, aber natürlich trotzdem auch, kann ich glaube ich sagen, vom ganzen Rap-Stimmtisch, wie sagt man, Rest in Power. Und ja, sehr schade und trauriger Verlust für die Hip-Hop-Szene.
Ja, auf jeden Fall.
Also und nicht nur das. So, also ich habe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, war ich irgendwie auch so, man hat ja dann auch viele Nachrufe gelesen, natürlich nicht in Mainstream-Medien, weil warum auch?
Ja, bei der Zeit ist schon ein ganz guter Nachruf erschienen. Okay,
ja, aber weißt du, für jeden, ich finde Medienkritik-Thema, aber weißt du, sowas kann man halt auch dann mal, weißt du, wenn jeder irgendwie Gurkenschauspieler, der vor 20 Jahren in einem Film mitgespielt hat, dann kann man auch mal einen Nachruf von Ratar in der Tagesschau bringen. So.
Ich sag mal so,
fänd ich angemessen.
Ich sag mal so, ich habe ja klar, Tagesschau, okay. Ich habe das jetzt nicht alles gecheckt, aber ich glaube, es haben schon mehr Medien darüber geschrieben, als du vielleicht denkst.
Es war ein präsentes Thema, aber es war trotzdem meiner Meinung nach nicht so präsent, wie es vielleicht dann auch verdient gewesen wäre, so wenn man sich an Ratars Leben erinnern möchte. Und ich war auch dahingehend überrascht, wie viele Leute sich auch dazu was gesagt haben und wie persönlich sie was dazu gesagt haben und wie wichtig Leuten Ratar war bei all der Kritik, die man verschiedenen Punkten gegenüber Ratar vielleicht auch bringen kann. Aber halt auch so diese, wie wichtig er als Identifikationsfigur halt auch einfach war für eine kurdische Community. Das war mir so in der Präsenz gar nicht bewusst, ne? Ich bin natürlich nicht Teil dieser Community, aber ja, das hat mich dann doch auch nochmal nachhaltig beeindruckt, weil ich mir gar nicht bewusst war, ne?
Ja, das fand ich tatsächlich auch ziemlich schön, dass schon vieles von dem, wo man wirklich auch gemerkt hat, dass es den Leuten richtig viel bedeutet, also er als Person einfach richtig viel bedeutet hat, sich dann gar nicht so dolle um irgendwie die Musikkarriere, die ja auch durchaus beeindruckend und mit, ich sag mal, Höhen und Tiefen und legendären Momenten gespickt ist, sondern eigentlich er als Mensch für die Leute halt viel wichtiger war, der irgendwie was bewegt hat. Das fand ich genau auch ziemlich gut.
Ja. Ja, und das ist aber, ich finde es auch so ein bisschen traurig. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben es jetzt nicht detail vorbereitet, weil wir gesagt haben, oh, wir machen die großen vier Big Four Ratar-Momente. Und da, ich greife das jetzt vor, weil wir machen es nicht, oder? Weil ich könnte es nicht ad hoc machen.
Genau. Auch nicht.
Aber da habt ihr direkt gesagt, oh, es ist halt Köftespieß. Irgendwie so. Ich denke so, ja, das ist halt so ein dummes Meme irgendwie so. Aber das ist halt, ich finde es auch so schade, wenn das Einzige ist oder das Erste, was dann, ne, keine Kritik an euch, weil ich glaube, das geht ganz vielen Leuten. Das Erste, was Leuten zu Ratar einfällt, dass genau das ist. Weil der natürlich so viel mehr war und es ist halt eben kein Meme, sondern ja. Also das, was mir am meisten immer eingefallen war, eigentlich das Thema ist auch so halb Meme, aber im Endeffekt auch Thema Mode-Influencer, ist ja das Thema Mantel.
Ich trage Mantel, auf jeden Fall wichtiges
ohne
Zitat.
Ohne Witz, das war zwei, drei Jahre war das ein Ding und ich weiß genau, da gibt's halt locker, weiß ich nicht, 10.000 Menschen in Deutschland, die sich wegen Ratar einen Mantel gekauft haben und das Thema Mantel nochmal neu definiert haben, als absolut ikonisches und zeitloses Klassiker-Modestück.
Ja.
Ich meine mich mit.
Wirklich, du hast dich von Ratar damals inspirieren lassen,
Mantel zu kaufen. Ich weiß nicht mehr so genau. Nee, aber ich
wieder mehr Mantel
zu tragen. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, nee, aber halt. Mhm. So, und das ist auch wichtig, dass jetzt Thema Medienkritik und jetzt Thema deutsche Kulturkritik. Deutschland, Klamotten eher scheiße und Mantel wird nicht getragen, sondern irgendwie so eine scheiß Multifunktionswagenjacke von Jack Wolfskin. Das ist wirklich schade, dass das teilweise das einzige Kleidungsstück für als dritte Schicht ist. Mm. Und da finde ich es als Mann gut, wenn man auch mal einen Mantel trägt.
Ja, ne, du willst viele funktionstüchtige Taschen, trag einen Mantel, da hast du Möglichkeiten.
Da hast du, ja, auch jenes. Also für mich Thema Mantel auch wichtig bei Ratar gewesen. Mhm.
Ey, und ich finde, auch er hat so ein Zitat gebracht, was auch total über Hip-Hop-Grenzen hinweg in den Sprachgebrauch eingeflossen ist. Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer mal wieder Leute höre, die das sagen. Und ich denke mir so, hä, du hast doch eigentlich gar nichts mit Rap und Hip-Hop zu tun. Weißt du überhaupt, wo das herkommt? Aber ne, dass es dann so halt kulturell sich durchgesetzt hat, dieses Ganze ist da.
Ist
das ist was, das habe ich teilweise von Leuten gehört, wo ich dachte, ihr habt nie in eurem Leben einen Ratar-Song gehört, aber dieses ist da, ja, das war so catchy irgendwie. Der hat schon
hab ich auch nicht
gutes gehabt, Gefühl aber. Für solche Zitate auch gehabt.
Ja. Ja. Was ist euer vielleicht kommen wir mal auf die Playlist dann nochmal so auch als real honorable Menschen in dem Fall unsere favorite Ratar-Songs machen. Habt ihr da ad hoc einfach einen? Da muss man gucken. Aha. Ich habe halt so zwei. Also ich finde halt irgendwie, also ich meine, klar, irgendwie dieses Album, das er aufgenommen hat, als er im Knast war, irgendwie ins Handy reingehört, ist natürlich von der Machart ikonisch, aber da sind keine Songs, die mir im Kopf hängen geblieben sind.
Aber einfach mit dem Video, dieses Interpol.com, wo dann die ganzen Leute aus der Szene das quasi gelipsynkt haben, weil er natürlich selber das Video nicht machen konnte. Und der Song ist schon auch irgendwie ganz cool. Der hat eine gute Atmosphäre. Okay. Ja. Und ja, halt eben, weil die Songqualität auch von der Aufnahme nicht so geil ist, macht es das nochmal irgendwie cooler wieder
mit der Geschichte. Genau, die Geschichte ist dann prägend für den Song. Also der Song so an sich, wenn du nicht weißt, okay, wieso, dann verstehst du das vielleicht nicht. Mhm. Und da glaube ich, gab es andere Songs, die für mich stärker waren. Ich glaube, danach dieses Album ist halt dieses Original, ist natürlich legendär. Aber für mich eigentlich mein Fav-Ratar-Song, weil es auch so nochmal, es hat nochmal ein anderes Element drin, aber der hat ja auch da nochmal so dieses Collab-Album mit Hafti gemacht.
Mhm. Ja, das Coup-Album, ne?
Das Coup-Album, das war auch ein Film. Und da gibt's halt diesen einen Song, wo nur in der Hook ist Haiti noch drauf.
Weil das ja noch Flaschen auf den Tisch. Ich zahle gar nichts.
Nee. Es war Gib Geld.
Ach genau.
Gib Geld. Das ist mein
Stimmt, der war auch stark.
Pfaff-Ratar-Song.
Und ich weiß, ist glaube ich bei vielen Leuten nicht mehr so geil angekommen, das ganze Album, aber ich fand die Art und Weise, wie er das aufgezogen hat bei diesem Album.
Also das war auf jeden Fall auch ein Ding. Eine Zeit lang war das auch, hat das Leute auf jeden Fall auch verrückt gemacht in ihrem Kopf, und auch so versucht, auf diese Art zu sprechen, obwohl sie es gar nicht so rüberbringen konnten. Ja. Also so auch mimig ein bisschen. Also ne, basically hat er, glaube ich, auch so Memes in die Welt gestreut, meistens ohne das wirklich bewusst machen zu wollen, sonst ist es dann einfach so passiert, weil es irgendwie so einzigartig war.
Ja, wilde Lingo immer wieder mit Sio zusammen, dieser Bonn-Slang.
Ja, komplett. Also ich würde vielleicht, also bei mir ist halt, ich glaube, ich bin ein bisschen später noch in Ratar Musik richtig aktiv hören reingegangen, und bei mir ist halt so Baba à la Babas als, ich finde das Albumcover allein schon so iconic, und das ist auch das erste Bild, glaube ich, was mir bei Ratar immer direkt aufhört, das ist halt so ein richtiges, also so ein Gangster-Grinsen ist das basically, so ein bisschen kleine Show auf, wenn man will. Ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben soll. Und dann würde ich vielleicht davon auf die Playlist Isa packen, einfach damit es nochmal gewürdigt wird.
Ja.
Und du nimmst Interpol vor den Kopf?
Ja.
Ja. Yeah. Okay. Das war eigentlich so für mich das große Hip-Hop-Thema diesen Monat, was mich am meisten beschäftigt hat. Habt ihr währenddessen noch ein anderes gehabt, weil ich euch das ja vorher gefragt hatte, oder wollen wir einfach Move On machen?
Ich glaube, wir können On Moven.
Okay.
Ich war relativ wenig drin irgendwie in Hip-Hop. So, auch wenn Hip-Hop natürlich immer in mir ist, ich war wenig in Hip-Hop.
Im Mai. Ja, manchmal ist es ja so. Aber man betrachtet ja aber vieles dann trotzdem aus dem Hip-Hop-Blickwinkel, was so sonst auch passiert. Und so war es mit bei mir einem anderen Thema, das mich diesen Monat beschäftigt hatte. Und ich ist natürlich für mich immer ein großes Thema, und ich freue mich darauf, euch das jetzt einfach aufzudrücken.
Okay.
Weil das Thema Eurovision Song Contest,
ach so,
ist mir immer ein großes Bedürfnis, viel darüber zu reden. Ich werde es kurz halten, weil es gab im Grunde genommen eigentlich fast keine Hip-Hop-Momente, die irgendwie einer größeren Erwähnung gewesen wären. Dieses Mal, die letzten Male war das immer wieder Remembrance in Florida für San Marino. Special Guest vergessen. Aber das wäre eigentlich auch mal eine gute Big Four. Ich meine, Big Four legendäre Hip-Hop-Momente, aber da gibt's nicht so viel.
Doch, da würden wir was finden.
Da gibt's irgendwie so, da gibt's irgendwie so einen kroatischen Großvater, der irgendwie einen Rap-Part hat und so. Also da gab's schon einiges Gestörtes, aber so richtig so gute Rap-Part gab's
Boah, der zweite Part von Maneskin, von dem Siegersong damals, jo, ist aber auch krank durchgesplittet. Das ist Rap. Das sind 16 Bars ohne Luft zu holen durchgeballert. So.
16 Bars ohne Luft zu holen.
Was ist das? Ich schwöre dir.
Nein, aber ich habe gesagt, erinnert mich dran, aber ich werde einfach mein ganzes Gesprächspulver einfach jetzt am Anfang schon verschießen, weil ich glaube, dass es lustig ist. Weil, liebe Grüße an das Hip-Hop-Archiv an der Stelle, weil da bin ich nochmal so ein bisschen drauf gekommen, weil die halt natürlich im Zusammenhang des ESC halt auch ein paar, ein paar Posts gemacht haben, die damit zu tun haben, und zwar mit dem Bundesvision Song Contest. Ein legendäres TV-Format, das ich immer auch gerne geschaut habe. Und ich habe euch ja gesagt, ich werde einfach eine Big Four machen, weil ich dachte, ich habe das ad hoc irgendwie so einmal nachts, habe ich kurz dann gedacht, Big Four Bundesvision Song Contest Momente, wo ich weiß, ihr müsstet da wahrscheinlich euch mindestens 4 Stunden lang vorbereiten und nochmal alles schauen, das weiß ich ad hoc aus dem Kopf und kann das einfach so ballern.
Kurzer Zwischeneinschub.
Danke.
Die Aufnahme läuft, also jetzt vielleicht so eine Viertelstunde, wahrscheinlich eher ein Ticken weniger, wenn ihr hört. Es wurde jetzt schon mindestens 4-mal das Wort ad hoc benutzt von dir. Oh, fuck. Wichtige Vokabel anscheinend. Also ich kenne
das. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich kenne das Fall, dass man so Phasen hat, wenn so eine bestimmte Vokabel oder ein Slang oder sowas so sehr im Kopf verankert ist, dass man den überdurchschnittlich oft raushaut für einen gewissen Zeitraum. Im besten Fall nicht für ein ganzes Jahr oder so. Naja, Beobachtung.
Danke, dass du mir es gesagt hast, weil sonst hätte ich es noch mehrfach gebracht. Und ich weiß auch nicht, warum dieses Wort mir so drin ist. Aber das ist ein guter Zwischenstopp. Das sind Sachen, die ich öfter hören will.
Leo, aber was
gerne auch mal so ad hoc reingeschossen.
Jo, aber was mir sonst eigentlich aufgefallen ist, und da könnt ihr Zuhörenden ja jetzt mal ein bisschen drauf achten, die restliche Folge, du hast in letzter Zeit eigentlich viel mehr im Grunde genommen gesagt. Das ist eigentlich dein Catchphrase.
Im Grunde genommen?
Ja.
Wo kommt denn das her?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Ihr Zuhörenden, achtet jetzt erstmal drauf. Du achtest mal gar nicht drauf.
Sondern das ist das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste, wenn du jetzt sowas sagst. Das erinnert mich an diese eine Geschichte, wo es irgendwie mal so... Harald Schmidt hat einfach mal in der Sendung darüber geredet, mal bei den Wetterfröschen darauf zu achten, was die mit ihren Händen machen. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, wenn es einen öffentlichen Aufruf gibt, was genau da passiert. Irgendwas, wo du eigentlich nicht so drauf achtest. Und dann müssen die drauf achten. Jetzt muss ich die ganze Zeit drauf achten, nicht im Grunde genommen, um ad hoc zu sagen, ihr seid echt Schweine.
Big Four Schweinemoves im Podcast. Das Vokabular des Podcast-Partners ansprechen, während die Aufnahme läuft. Auf die Eins.
Die großen 4 Rap-Stammtisch-Momente nächstes Mal. Die Big Four. Big Four Deutschrap Bundesvision Song Contest-Momente. Gerne von euch kommentiert oder halt auch was einstreuen, was euch zu fallen. Ich habe jetzt einfach mal meine Liste. Also, auf Platz 4 ist halt schon geil. Das geht so ein bisschen zurück. Also sagen wir es mal so, diese Big Four wird eventuell, die ist aus meinem Gedächtnis geschrieben worden, ich habe das nicht nochmal genau recherchiert. Es könnte also sein, dass es nur so 80% der Wahl entspricht.
Ja,
und das ist so
unser Standard.
Das ist ein Disclaimer.
Unser Standard.
Also eigentlich warum sage ich das eigentlich? Das sollte eigentlich eh klar sein. Ja. Das ist Quatsch. So, also das ist eigentlich einer von den allerersten Bundesvision Song Contests. Ich glaube, vielleicht der zweite. Und einer der Top-Favoriten war unser geliebter Hip-Hop-Pionier aus Hamburg, Eimsbüttel, Jan Delay. Der gedacht hat, wahrscheinlich fast in 2007 oder 2008 oder so, würde ich mal sagen. Er räumt jetzt mit Feuer aus seinem Mercedes-Benz-Band, räumt er richtig ab. Aber er hat die Rechnung nicht gemacht mit einer Band. Man kennt sie, man weiß aber nicht, wie groß sie ist. Subway to Sally. Eine Band, die dir gleich nichts sagt, damit kennst. Ja. Es ist so, für mich ist das ungefähr so Mittelalter-Rock.
Was?
Das ist für mich Subway to Sally, im Grunde genommen. Also, ist es ein Hip-Hop-Podcast? Ich darf das so einschätzen.
Also, Leo, das ist falsch.
Das wäre jetzt einer der ganz wenigen Momente gewesen,
das wo ist du... Das sowas für mich
inno-extremo.
Da hätte...
Geil.
Also, entweder habe ich die Band richtig falsch im Kopf, aber ich hätte jetzt gesagt, da darfst du tatsächlich mal sagen, das ist einfach so Garagenrock, Garagenpunk, irgendwie...
Vielleicht
denkst du an Santiago?
Nee, Santiago war es nicht. Es war Subway to Sally oder es war in Extremo, die da mitgemacht haben.
Kann sein, dass ich vielleicht jetzt Subway to Sally mit The Subways verwechsel, dann das würde zumindest meine Verwunderung...
Das sind nicht The Subways,
weil die kommen nicht aus Deutschland.
Ja, ich weiß.
Aber die singen auf Englisch, ne?
Ich glaube, damals war der Bundesvision Song Contest in diesem Format, aber man musste auf Deutsch singen.
Gut, Leo, ich habe, das ist das Schöne an dem Podcast.
Du kannst wenn man live mit recherchieren, okay, was war's?
Auf Handy gucken kann. Also, Subway to Sally, Spotify-Profil, ganz schön viele monatliche Hörerin. Es gibt ein Profilbild, das schon eine gewisse Ästhetik hat, wo ich denke, du hast wahrscheinlich recht, dann guckst du auf die Songliste. Ersten beiden Songs tragen den Titel, der erste ist Kaufmann und Maid und der zweite ist
Spielmannsschwur. Da weiß ich, du hast völlig recht mit der Einordnung, ich habe die Band verwechselt.
Wow, das kommt selten vor, dass David mal falsch liegt bei Sachen. Das ist wirklich rar. Den Moment werde ich mir mal in mein Tagebuch eintragen. Nein, auf jeden Fall. Er hat die Rechnung nicht gemacht. Du hast schon gesagt, wahnsinnig viele Hörer, weil wir haben wahnsinnig viele Fans und eigentlich als großer Favorit. Und dann gab es irgendwie so, die Punkte wurden vergeben und es war nicht klar, okay, bei der nächsten Entscheidung sollte es jetzt stattfinden. Und dann gab es irgendwie so ein Interview und quasi schon so Backstage, keine Ahnung, irgend so einer von diesen ProSieben-Leuten stand dann bei Subway to Sandy und gesagt, ja, wir wollten jetzt eigentlich hier zusammen machen, dass Jan Delay auch steht. Aber Jan Delay hat sich geweigert, irgendwie da zu sein. Und dann... weil er mit denen nicht auf einem Bild stehen wollte.
Real.
So.
Alter.
Ein Jahr davor hat Sido, das neben Honorable Mention, hat irgendwie noch ein Beef gestartet mit irgendeiner Band, die für Saarland angetreten ist, obwohl sie nicht mit Saarland waren, weil das Stinker waren. Das war dann auch 3 Stunden lang Thema, dass Sido die Band als Stinker empfindet. Das ist auch
stark. Und hat er nicht irgendwie noch die Pauke von denen irgendwie zerhauen oder sowas?
Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Jan Delay hatte keinen Bock, mit diesen Schmuddelrockern im selben Bild zu stehen, hat halt verloren gegen Subway to Sally und das ist für mich auf der 4, der großen 4, Big 4 Hip-Hop-Momente beim Bundesliga-Sommertest. Frage.
Starker Moment. Ich habe eine Nachfrage jetzt leider zu dem Sido-Exkurs.
Okay, scheiße.
Mit Stinker, mit der Vokabel Stinker, meinst du einfach, dass er das als Beleidigung benutzt hat? Oder wie kommt...
Ja, ja, genau, weil die würden einfach stinken.
Das ist so speziell. Also, wir sind natürlich auch in der Zeit von vor
15 Jahren. Ich glaube, die Band hieß Klee oder so.
Crazy. Okay, wollte ich nur kurz aufgeklärt haben, ob das jetzt deine Interpretation war, ob das quasi so
benutzt hat. Das war schon so gesagt worden.
Bild.
So. Dann, das ist eigentlich auch, das hat schon so seinen Rahmen gehabt, in dem, was ich gerade vorgesagt habe, nämlich das Saarland, eine besondere Geschichte im Bundesvision Song Contest, weil es musste immer im Grunde genommen fuck this shit eine Band auftreten, die halt auch aus dem Bundesland kommt und das ist im Saarland immer schwierig gewesen und da sind dann manchmal irgendwie so Jutz-Bands aufgetreten im Bundesvision Song Contest, das fand ich auch funny und manchmal gab es dann irgendwie so lose Begründungen und einmal gab es ein Jahr, da gab es die lose Begründung, weil von einer Band hat die Freundin mal ein 2-wöchiges Praktikum gemacht im Saarland. Diese Band und diese Person war Cars von den Orsons.
Ja.
Und deswegen ist die Orsons featuring Crow für das Saarland angetreten. Und das ist obskur mit diesem Horst und Monika Song. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, eigentlich nochmal kompletter Film irgendwie gewesen. Crazy. Da gibt's eigentlich nicht mehr dazu zu sagen, als dass es einfach so war. Das ist für mich die 3.
Ja, ich denke, wenn man sich aus heutiger Sicht, ich habe den noch grob zumindest im Ohr, heute noch mal diesen Horst und Monika Song anhören würde, würde man sich wahrscheinlich auch recht dolle gruseln. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so geil gealtert.
Ja,
war damals schon nicht so gut.
Aber die Intention war okay, vielleicht noch. So, naja.
Belassen wir es dabei.
Ja. Genau. Dann habe ich auf der 2, und das hat so 2 Geschichten, weil es ist nämlich komisch, es gab einen mystischen Auftritt für Berlin. Ich weiß nicht, wann das war, wahrscheinlich 2013, 14 vom Gefühl. Alles im Zusammenhang mit dem Auftritt des großen Rappers MC Fitti.
Oh yeah.
Bundesvision Song Contest. Weil im gleichen Jahr ist auch DCV DNS angetreten für das Saarland, der tatsächlich aus dem Saarland kommt und auch, sagen wir mal, ein kredibiler Musiker ist.
Ja, eigentlich jedes Jahr.
Und die waren dann halt irgendwie, der hat immer nur gehatet, aber bei diesem Backstage-Video waren MC Fitti und DCVNS die allerbesten Freunde, was so obskur war zu der damaligen Zeit. Das war crazy. Und es gab auch immer noch so ein Vorstellungsvideo, wo dann irgendwie quasi der Musiker seine Stadt, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft, ne?
Nee.
Wisst ihr nicht? Nee. Okay. Es gab quasi immer so ein Video, wo dann der Musiker seine Stadt vorstellt oder Bundesland oder sowas.
Ich weiß es wieder.
Und MC Fitti hat einfach eine Busfahrt durch Berlin gemacht und hat irgendwie ein paar Wochen davor einen Aufruf gemacht, ey, alle Fans, wollt ihr kommen, wir fahren irgendwie hier mit einem Bus durch die Stadt und zeigen die Stadt. Und das wurde nie groß kommentiert. Aber du siehst im Hintergrund sitzen 2 besondere Leute, die bei dieser Busfahrt teilgenommen haben. Weißt du es, Torben?
Nein.
Von einem werden wir in dieser Folge noch über sein Album sprechen.
Also deutscher Rapper.
Deutscher Rapper.
Den wir recht regelmäßig
erst einfach kontextlos hinterm Grund im Bus mitgefahren sind bei MC Fitti. Es sind Audio 88 und Yesin.
Ja.
Das war auch eigentlich so eine wirre Kombination. Aha. Die wäre auch eher so ein bisschen so gerade Audio eher Hater. Und dann fanden wir irgendwie geil und sind einfach im Bus mitgefahren.
Vor allem, das war auch wirklich noch eine verkrampfte Hater-Phase von Audio. Ja. Also da, wo er also extrem edgy, was er jetzt ja ein bisschen abgelegt hat, kommen wir vielleicht noch später dazu, wenn wir über das Album sprechen oder auch nicht. Aber ja.
Ja. War hat der MC Fitti auch mal eine Diffus-Titelgeschichte? Gab es, glaube ich, noch nicht, aber wäre so gewesen. Genau,
hätte in wahrscheinlich, meiner Vorstellung, wenn es das Ding damals schon in der Form gegeben hätte, ein Glück nicht. War das quasi, das war die Nummer zwei quasi.
Das war die zwei.
Und das, ich habe wieder eine Nachfrage.
Ja, bitte.
Du hast dich jetzt auf das MC Fitti Vorstellungsvideo bezogen. Ich hatte eine inhaltliche Nachfrage, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Kann es sein, dass das Vorstellungsvideo von DCV DNS so war, dass er da quasi eins gemacht hat im Stil der Vorstellungsvideos der BewerberInnen oder Kandidaten für Schlag den Raab und am Ende halt damit rausgehen?
Also ich glaube, das war aber, ist mir
im Kopf geblieben auf jeden
Fall. Ich glaube, dass das auch passiert und da kommen wir eigentlich im Grunde genommen zu eins, weil DCV DNS im Rahmen vom Bundeswischen Song Contest und generell diesen hat einfach perfekt funktioniert. Unter anderem das, aber auch ein Jahr danach gab es nochmal einen legendären Auftritt, weil es durfte jede Band durfte im Grunde genommen nur einmal auftreten. Glücklicherweise hatte aber DCV DNS da noch ein Bandprojekt.
Ach ja, er war mit den Inglebirds noch da,
die Inglebirds.
Die haben so ein richtiges Double-Time-Massaker da veranstaltet, oder?
Das ist interessant, dass du diese Wahrnehmung hast und das ist perfekt, das so? Um meinen Punkt zu bringen, weil, ja, die haben einen Song gemacht, der im Grunde genommen Double-Time war, haben sich so irgendwie so ein bisschen so, also dieses ganze Inglebirds-Ding war ja so, oh, wir sind die harten Straßen von Inglebird und so, also wie Inglewood, Inglewood, und haben auf harte Gangster gemacht, aber sind halt, ich meine, das die Inglebirds ist halt die CVNS, Hermann Weiß, der in den Videos immer aufgetreten ist als sein Anwalt und Wolfgang H.
Ja.
Den man noch kennt von Die coole Gang mit dem Song Die Kerwe Luiger.
Genau.
Ich kann nicht ernst bleiben.
Warum kannst du dabei nicht ernst bleiben? Das verstehe ich jetzt nicht.
Die coole Gang soll Die Kerwe Luiger. Extrem geil. Weißt du, was das, wisst ihr, was das heißt?
Nein.
Ja, es wird auch nicht aufgelöst werden. Naja, auf jeden Fall.
Oh, oh mein. Na gut.
Das ich kann das auch schwierig erklären. Die haben auf jeden Fall einen Auftritt gemacht. Der Song theoretisch Double Time, man kannte den Song. Und das hatte so einen sehr, sehr schmalen Grat zwischen, ist es gerade echt passiert oder spielen die das? Weil schon im ersten Part von DCVNS kommt irgendwie nach zwei Zeilen, scheiße, Text vergessen und fängt irgendwie an zu freestylen. Und es hatte so eine ganz komische Dynamik und ich bin mir sicher, dass es eigentlich gespielt war, aber im Grunde genommen wurde auf der Bühne künstlich gechoked. Und das als Video zu sehen, ich hoffe, dass wir das einfach, dass es das Video noch gibt und wir das in die Verlinkung machen können. Wenn dann, wenn es da ist, macht das. Aber das ist, ich finde es, wenn man es mit dieser Perspektive findet, sehr lustig und sehr gut. Und das ist meine Eins. Und da fällt mir gerade noch eine Honorable Mention ein und die sind damit auch Letzter geworden, das muss man, also ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war an dem Tag, aber bei der Ausgabe, das muss ich mir vorstellen, aber bei der allerersten Ausgabe von dem Song Contest waren auf jeden Fall, da war Sido auch dabei und da waren viele bekannte Bands dabei, unter anderem Deichkind, die damals irgendwie in ihrer Limitphase waren, so im Großen und Ganzen, und Deichkind ist damit Letzter geworden und das muss man sich mal vorstellen. Das ist
auch wild.
Krass. Deichkind Letzter beim Bundeswischen Song, das ist auch passiert. Das waren meine großen vier deutsche Momente im Bundeswischen Song. Ich bin froh, dass ich da endlich jetzt mal drüber sprechen konnte, weil das war für mich ein wichtiges Thema.
Ja, ich sehe auch.
Sprecht mich gerne auf weitere Bundeswischen Song Contest Sachen an, falls ihr mich irgendwo seht. Ich rede gerne lang drüber und Bring Back Bundeswischen Song Contest. Ich finde,
ja,
gutes
bitte.
Format,
das hat richtig Bock gemacht. Das ist so krank eigentlich vom Konzept und natürlich, es geht jetzt nicht immer auf, dass wirklich alle beteiligten Leute, die dann antreten für ein Bundesland, vielleicht wirklich daherkommen.
Ja,
aber dieses Grundprinzip ist eigentlich, das ist so stark und so witzig. Ja. Und man kann sich mal ein bisschen angucken, wie gut oder schlecht und mittelmäßig halt so deutsche Musiklandschaft auch aussehen kann.
Also der Unterhaltungswert ist extrem groß.
Also ja, wahrscheinlich, naja, mittlerweile.
So, du kannst halt, ich meine, da hast du natürlich viele Leute, die irgendwie so einen TikTok-Hype abgefahren haben und dann drei Songs haben, aber ey, gut, aber das ist halt auch gute Musik teilweise.
Ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich basically auch eher so ein Grund, warum so ein Format einfach auch nicht mehr existiert, weil du brauchst es halt heute auch, also brauchst du was ja eigentlich nicht mehr irgendwie. Es funktioniert halt über Social Media, wenn du irgendwie ein bisschen Bock hast, Musik zu machen und machst halt eher irgendwie drei TikTok-Snippets und das ist so eher deine Probe, als dass du dich jetzt live und spielend bei einem Contest auf die Bühne stellst. Aber das Prinzip ist unglaublich funny, auf jeden Fall.
Ja. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie eine Finanzierungsfrage, sowas zu machen. Also naja, was weiß ich. Aber gut.
Wahrscheinlich. Ich meine, Raab hat es schon moderiert auch und alles, oder?
Oder?
Ich weiß, also
meine auch, Erinnerung
sind also hat er auch nicht gemacht. Also da waren auf jeden Fall mehrere Leute, die das mitmoderiert haben.
Nein, ich habe den Also ich habe noch ich habe noch
auf die Null,
auf die Null. Null. Ich habe noch auf die Null. Der kommt mir jetzt gerade. Ich habe gesagt, ich habe so mehr oder weniger gefreestylt. Auf der Null. Der größte Bundesvision Song Contest Moment ist natürlich für Rheinland-Pfalz hat Sally von den New Angels
genau.
mit ihrem Rapper Manuel. Diese Ansage allein schon legendär als Manuelsen. Das war 2006. Also war noch ein sehr sehr junger Manuelsen noch vor der Deluxe Record Zeit. Da irgendwie Fly seine Bars gespittet hat. Das ist auf jeden Fall auch noch legendär.
Wichtige Menschen. Ich habe das Gefühl, das haben wir zumindest auch schon mal erwähnt in irgendeiner
Folge. Das kann schon sein, dass ich das mal erwähnt
habe. Das habe ich zumindest innerhalb der letzten 2 Jahre 100% mal nachgeguckt. Also ich habe mir das Video davon angeguckt und ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das
kann
passiert.
Kann das sein, dass wir in so einem Rahmen der Big Four Manuelsen-Momenten hatten?
Ah, maybe.
Das könnte sein, dass ich das reingebracht habe, weil ich über den Bundesvision Song Contest reden wollte.
Möglich. Und aber auch mit der Orsons-Geschichte und so. Ich habe ein sehr starkes Déjà-vu gerade gehabt, als ob wir schon mal über große Hip-Hop-Momente dieses Formats gesprochen haben.
Wir reden ja aber manchmal so und ich rede da bestimmt, also ich, es ist so ein Thema.
Ich finde es wichtig, dass du es jetzt nochmal so kompakt zusammengefasst hast. Vielen Dank, das war sehr wichtig, diese Einschätzung.
Ja, und das ist der erste Schritt dahingehend, dass der Rap-Stammtisch in 3 Jahren den Bundesvision Song Contest veranstaltet.
Also wenigstens Hauptsponsor ist.
Ja.
Aber ganz ehrlich, bringt Raab nicht auf noch mehr Ideen.
Ja,
der würde sowas locker
nochmal. Das wollte ich auch noch anmerken.
Das kann er halt locker mal machen, weil da kann er, das kann er halt nicht verkacken, weil du machst 16 Leute, du musst halt Bands finden, die spielen da und dann hampelt er rum und du erträgst halt noch ein paar Interviews von ihm. Okay.
Der Mann ist durch jetzt. Er hat jetzt beim ESC, finde ich, nochmal seine verlängerte zweite Chance bekommen, weil sein Comeback-Format ist so hart gefloppt einfach und ich glaube, du solltest sein Gesicht und seinen Namen nirgendwo mehr draufklatschen, weil das ist jetzt automatisch ein Misserfolg. Das ist durch.
Ja, gut, also so als künstlerische Person, aber ich denke mir so, ey, Fernsehformate entwickeln ist nochmal ein anderes oder so, das so als Produzent machen, so das wäre eine andere Sache, würde ich sagen, aber gut, ist ja auch nicht, das ist jetzt nicht das Thema.
Boah, ey, wir sind jetzt von Chata über was weiß ich alles, also das war jetzt schon ein wilder Ritt. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und wenn ihr bis hierhin alles verstanden habt, über was wir geredet haben.
Ich glaube schon.
Respekt.
Ehrlicherweise glaube ich, dass dieser Part nachvollziehbarer ist als sonstige Rap-Stammtisch-Folgen, weil ich glaube, die meisten Leute, die wir erwähnt haben, kennt man. Nachher reden wir wieder über Rapper, die wenige Follower haben und noch nicht so bekannt sind, aber wir umso mehr mögen. Und das ist halt auch cool, dass wir es machen. Und ich mag das auch total gerne. Aber manchmal kommt man da, glaube ich, nicht mit.
Ja. Okay. Ja.
Du wolltest was anderes sagen.
Du hast einen Punkt und ich stimme dem einfach so zu. Da gibt es eigentlich gar nichts gegen zu argumentieren. Ich nutze es einfach für diesen jetzt. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid und alles verstanden habt, dann bewertet doch bitte unseren Podcast gerne mal mit einem Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, vielleicht sogar mit 5 Sternen, weil wir basically, ich glaube, wir haben halb so viele Bewertungen, so sternemäßig, wie wir irgendwie Saves von unserer Playlist haben und es geht nicht in meinen Kopf rein, wie das jemals passiert sein kann überhaupt. Bitte gebt unserem Podcast irgendeine Bewertung. Wir möchten und müssen die Zahlen nach oben ballern.
Ja.
Wir sind in unserer Zahlen-Ära jetzt.
Ja. Darauf geben wir euch vielleicht den Spielmannsschwur.
Crazy, dass du das gemerkt hast. Vielleicht können wir es ja auch so machen, weil wir haben ja schon gesagt, wir sind bei der Tape-Fabrik und wir haben im Grunde genommen ein Ticket zu viel für die Opening-Show freitags.
Genau, dafür, dass wir jetzt schon quasi über alles gesprochen haben, nur nicht über das, worüber wir eigentlich diese Folge am meisten sprechen wollten, nämlich die Tape-Fabrik in Wiesbaden, taped. So, genau, sollten wir da jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen.
Genau, erstmal bringe ich noch diesen Punkt zu Ende, bevor wir da vielleicht nochmal zu unserem Showcase reingehen können. Das, ich würde mal sagen, wir machen eine Social Media Grafik und dann würde ich sagen, jeder, der uns da folgt und das geliked hat und uns nachweislich schickt, dass er uns irgendwo auf einer Podcast-Plattform geschickt hat, 5 Sterne gegeben hat, der kann das Ticket gewinnen.
Mein Bruder, mach doch die Hürde nicht so groß, dann müssen die Leute uns noch Screenshot in die DMs sliden.
Ja, aber ich will, wir haben vereinbart, dass wir die Zahl nach oben drücken. So drückt man Zahlen nach oben.
Okay, wir drücken.
So, ihr müsst aber wissen, es geht nicht um den Samstag, für den ihr natürlich auch immer noch Tickets bekommen könnt, so mit der Hauptshow, sondern...
Und solltet.
Genau, denn wir verlosen hier ganz exklusiv etwas, was schon ausverkauft ist, nämlich am Freitag davor gibt es eine Warm-Up-Session mit so ein bisschen... quasi Wiesbadens Finest.
Oder Hessens Finest.
Hessens Finest, genau. Stimmt. Also, ist schon weiter noch gegriffen. Ja, klar. Hä, was rede ich da? Ne?
gerade Madness, the Gude, ist natürlich kein Wiesbadener, sondern Darmstädter, ne?
Darmstädter, ja.
Und dafür könnt ihr jetzt tatsächlich noch ein Ticket bei uns bekommen.
Ja, und das verlosen wir bei Instagram.
Leo, vielleicht machen wir es doch anders, als ich
gesagt habe. Basically schon alles gesagt zu dem Dings, aber genau, wir machen einen Post, wir schreiben da alles rein, was man gegebenenfalls machen muss oder nicht, aber es ist eine fantastische Chance auf jeden Fall, an diesem Freitag noch das Warm-up mitzunehmen, was wir letztes Jahr auch mitgenommen haben. Auch das war recht schnell ausverkauft und es hat extrem gelohnt. Es war ein super angenehmer Abend. Also sowohl das, was auf der Bühne irgendwie passiert, war sehr ansprechend, als auch alles drumherum, weil es halt nochmal ein bisschen kleiner und beschaulicher ist als das große Festival quasi am Samstag.
Ist halt auch was Besonderes, weil es gibt wenig Konzerte, die halt wirklich so eine Bühne haben und am selben Abend treten mehrere Künstler dann nacheinander auf.
Ja.
Es gab mal noch von damals von deinem ehemaligen Hauptmagazin der Juice, gab's mal die Juice Jams. Da waren auch so 5 Künstler, die dann aufgetreten sind. Das war auch geil.
Ja. Mhm. Ich habe jetzt natürlich direkt an Unreleased Berlin gedacht, die
ja basically genau dieses Konzept haben. Ja, aber das ist ja nochmal ein anderes Konzept.
Da war ja nochmal ein bisschen anderen Twist drin, ne, auf jeden Fall.
Ich konkretisiere nochmal, es sind die Rhein-Mainz Finest und es sind zum Beispiel Tizzy und für mich natürlich auch besonders schön, Geil. Der wundervolle Gigi Schnabib mit dabei. Da habe ich ja richtig Bock drauf.
Wurde oft genug auf jeden Fall besprochen im Podcast. Mhm.
Das sind so die Heroes von dir. Ne?
Wird schon geil. Aber am Samstag erwartet euch dann natürlich neben unserem Podcast, für den ihr natürlich dann auch schon gegen Mittag da eintrefft, um gemütlich erstmal anzukommen.
Ist schon das Tageshighlight am Samstag, muss man sagen.
Ja. Erwartet euch aber natürlich auch noch Musik und über ein bisschen Musik müssen wir auch sprechen, die gerade rausgekommen ist, die aktuell ist, die ihr dann wahrscheinlich an dem Samstag da hören könnt und die Künstler oder vor allem der eine Künstler, den ihr dann bei uns noch auf der Bühne auch sehen werdet. Wir haben nämlich niemand Geringeren als Helmut und Gustav Ganz bei uns zu Gast. Nein.
Let's go.
Geil.
Let's fucking go.
Legenden aus dem Internet mindestens.
Und als hätten wir es gewusst, sind auch noch ganz frisch halt neue Lines, neue Singles, neue Musik gedroppt worden. Und zwar eine wahre Begebenheit. Ein Album, was perfekt auf der erste vollkommen symmetrische Mensch quasi aufbaut, finde ich. Ja, so, können wir das auch nochmal festhalten, dass dieses Album von Helmut, über das wir jetzt schon auch ein bisschen ausführlicher geredet haben, der erste vollkommen symmetrische Mensch heißt, jetzt eine wahre Begebenheit, produziert von Smooth.
Ja.
Und es ist einfach wirklich konsequent weitergedacht, dieses Album davor, nur das Ganze nochmal mehr in diesen Italien-Flavor reingesetzt, der, glaube ich, in Deutschland auch extrem immer wieder gefeiert wird. Also wir sind ja auch große Roy Bianco und die Abruzzati-Boys.
Ja, das ist der Einfluss, der hier kommt.
Schon auch.
Schreibt das mal als Frage auf, die ihr Gustav Ganz und Helmut fragen wollt, inwieweit Roy Bianco seine Musik beeinflusst hat. Das ist eine Frage von mir.
Ich denke, er wird beantworten mit 0.
Ja, vielleicht.
Wer weiß.
Fragen werden notiert.
Genau, inwieweit habt ihr euch dieses Album gegeben? Inwieweit,
also, ja. Ich sag mal so.
Was hat's mit euch gemacht?
Wir haben ja, also Gästeanfrage für Helmut und Gustav, irgendwie ging schon längst raus. Also wir haben jetzt so oft auch gerade über die Helmut-Projekte gesprochen. Ich glaube, das erschließt sich von selbst, warum wir, ich sag mal, ein Interesse haben, in einen Austausch zu gehen, in ein Talk-Format. Und dann habe ich dieses Album gehört, in Berlin irgendwie im Zimmer sitzend und, also ich habe einfach den derbsten Neid bekommen, was das für kranke Urlaubsfeelings hatten und was da für Gönnungen zelebriert und ausgebreitet werden mit Menschen von diversen Käse, Weinsorten, Gebirgsketten und Areas in Italien. Aber ich glaube, es geht auch bis Frankreich und vielleicht sogar Spanien. Ich bin noch nicht so detailsmäßig reingegangen, aber ja, diverse Dinge, wo ich so dachte, das hätte ich auch alles gerne. Ich habe nichts davon. Schade. Das hat dieses Album ein bisschen mit mir gemacht, aber es war auf der Detailebene so ausgefeilt.
Ja.
Das ist also, ja, die Urlaubsvibes sind immaculate oder immakulär.
Genau, ich mittlerweile in diesem Podcast sagen. Komplett immakulär, ja.
Tatsächlich auch wirklich ein sehr kulinarisches Album. Ey, alleine komplett. Schon reinguckt, ne? Amore und Pistazien, die Mangos und der Magnolien werden genossen. So, das ist schon sehr gut.
Ja, es gibt, also ja, es ist sehr gut. Es gibt da auch viele Seen werden genannt auf
Stimmt,
jeden Fall.
Ja.
Es gibt auch
Lago Maggiore.
Genau, es gibt auch Gärten. Die privat sind aber, also ja. Sind wirklich Privatgärten,
da kann man nicht einfach nur rein. Kannst du nicht einfach so rein, ne?
Nee.
Das ist kein Park so, ne? Das ist mein Garten. Ja, ihr seht schon, der Größenwahn ist weiterhin da, aber halt...
Aber alles auf Basis von einer wahren Begebenheit. Also, ja. Ne, das für wahr steht schon für das, was es einfach ist.
Und, also, ich bin ja fast noch mal so ein bisschen umgefallen, weil ich dachte, ich liebe ja diese Adlib für wahr. Mir ist jetzt gerade erst nochmal klar geworden, das ist ja einfach wieder die direkte Übersetzung für for real.
Ja.
Das, also, wie dumm kann ich sein, dass mir das vorher noch nicht richtig aufgefallen war, aber jetzt bei diesem Album vollkommen klar.
Ja, wie kann dir das nicht aufgefallen sein? Mir war das sofort klar.
For real. Boah. Grunde ja. Im Grunde genommen, für wahr. Ja, er packt das alles perfekt irgendwie in seinen Stil rein und ich freue mich sehr darauf, mit ihm über seine Musik, aber natürlich auch mit Gustav Ganz über die Mucke zu reden.
Ja,
das wird sehr gut.
Auf jeden Fall. Ich finde auch gar nicht, dass wir das Album jetzt so noch viel weiter ausbesprechen müssen, quasi, weil ich will mir auch noch ein bisschen was aufheben und was ich auf jeden Fall, soweit es irgendwie möglich ist, vorhabe, ist auch wirklich in dem Talk, den wir dann haben werden, so ein bisschen zu erforschen. Was macht das eigentlich aus, dieses Helmscore, weil er basically ja schon so ein eigenes Universum geschaffen hat. Du hast schon gesagt, du kannst so viele Brücken und Stile irgendwie zu den ganzen Releases davor schon bauen, ohne dass es jetzt direktesten Bezüge sind oder die gleichen Orte. Aber es ist einfach ein sehr zusammenhängender Vibe irgendwie und das, ja, ist schon sehr special.
Ja. Ey, wahrscheinlich wird so ein Hauch Italien dann auch.
Kommt auch nach Wiesbaden auf jeden Fall.
Wiesbaden wehen.
Also wir haben hoffentlich auch wieder das ansprechende Wetter dafür. Letztes Mal war es so warm, dass wir zwischendurch noch Sonnenschirm brauchten. Hatten wir dann auch gekriegt. Ich denke, das ist genau das, worauf ich auch jetzt wieder hoffe. Das ist genau, was wir brauchen, um das ordentlich durchzuziehen.
Ja.
Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr einfach vorbeikommt. Wir sind um ungefähr 1:30 bei der Taped am Start. Die Stage ist die Vogeltränke. Das ist das Einfachste, was man überhaupt bei der Taped finden kann, weil es einfach ganz vorne Open Air ist. Da, wo man quasi reinkommt, wenn man noch irgendwo rein oder nach hinten gehen möchte. Ihr könnt es quasi nicht verfehlen, wenn wir auf dieser Stage sitzen.
Die Rap-Stammtischvögel werden euch begrüßen und einladen. Kommt rein, genießt.
So ist es.
So. Ich glaube, jetzt müssen wir aber nochmal zu dem Hate, über den ihr vorhin schon gesprochen habt, gehen. Und zwar...
Was du noch weißt, was ich schon vergessen habe, das ist crazy.
Im Grunde genommen ist es so. Audio 88, ihr habt gesagt,
es hat sich
verändert, wie da gehatet wird. Ich muss sagen...
Ja, Leo zeigt so mit Finger auf mich.
Du hast es gesagt. Ich
muss eine Situationsbeschreibung machen. Ja, ich habe es gesagt. Ich werde auch gleich dafür gerade stehen. Dann gebe ich eine sogenannte Einschätzung ab und dann schauen wir, wie wir weitermachen.
Ja, danke für die Voreinschätzung.
Ich muss auf jeden Fall soweit sagen, ich habe mich persönlich angesprochen und angegriffen gefühlt.
Ich auch.
Ja?
Ja, klar.
Ne? Wo es
so ein Podcast, das ist nichts.
Genau, dass das nichts ist, dass wir hier quasi nichts für die Kultur machen. Auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite.
Ich sag dazu nur eine Sache. Audio 88, stell dich 18 Uhr Gesundbrunnencenter.
Heute werden wir aufnehmen noch.
Ja, wir müssen da auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren. Komm in den Podcast.
Ja. Nein. Okay, ich greife mal auf, was ich vorhin meinte. Also vorhin die Phase, die ich meinte, hatten wir ja so, wir waren in der MC Fitti-Ära. Du hast allein diese Gegensätze, du hast es vorhin schon sehr gut aufgemacht, aber du hast aus einer Außenperspektive, aus der ich auch komme, weil ich weiß auch nicht, warum Audio da saß, aber hat es wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht, dass er auf diesem, was war das, so ein offener Bus oder sowas da oben gechillt hat? Ja,
so einer von diesen Touribusse, City-Hoppern.
So. Ja, genau.
Das ist in Niederstadt, glaube ich.
Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil Audio damals, also einfach auch edgy und abgrenzend war. Eigenschaften, die sich natürlich danach auch immer bewahrt hat, aber das auf so eine Art und Weise, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Genau, mittlerweile, ist er natürlich ein bisschen gereift und nochmal älter geworden. Dies, das hat zwischendurch seine Erfolge ja auch durchaus gefeiert. Also der rappt ja auf dem Album tatsächlich auch darüber, dass man dem Hype nicht glauben sollte, also don't believe the Hype mäßig, weil sonst hätte er einen gehabt. Und es stimmt natürlich, dass er einen Hype hat er nur wirklich nicht gehabt. Aber eine Phase mit
also
mit noch größerer Bekanntheit und irgendwie krass mit KZ gegenseitig Songs machen. Und also ich sag mal so, seit dieser 2013-Phase, wo er halt komplett nischig und sein eigenes Phänomen war, hat sich im also bei Audio 88, aber auch generell einfach im Team Normale Musik zusammen mit Jessin und allen anderen Leuten, die da irgendwie was zu tun haben, ja schon einiges getan. Die haben echt viele Leute erreicht und sind einfach mittlerweile ne, gestandene Leute in diesem Rap-Game mit ihrem eigenen Label, worüber das Album ja auch erschienen ist. Also da hat sich schon einiges getan, auch ohne Hype. So Audio würde wahrscheinlich sagen, dass es seine und deren gemeinsame harte Arbeit war irgendwie, aber genau. Mhm.
Ja, so. Das widerspricht sich ja im Grunde nicht.
Nein, habe ich auch nicht behauptet.
Ja, so. Ja, ich glaube, ne, was er hatet, sind ja die schnellen Hypes, sind ja die Industry Plans, sind ja die.
Oh ja.
Die
freut dich, ich werde nachher noch über Sasa sprechen.
Boah, Leute, ich habe neulich, ich rede nicht über Sasa, aber also das habe ich neulich über Ecken irgendwo gehört, sehr, also sehr veritabel, so einfach so, dass teilweise so Leuten, wo vielleicht mal ein TikTok-Hype oder so eine Single geht, wirklich so geisteskrank ab und so. Den so sechsstellige Vorschüsse von Major Labels anscheinend gezahlt wurden. Und also ich bin ein bisschen so aus überall rausgekippt,
das hab ich vielleicht als ich gehört habe. Das über eine andere Quelle gehört, da kann man drüber sprechen, über wen wir reden.
Ja, Vorschüsse, aber Leute, ihr wisst, Vorschüsse, die müssen alle irgendwann wieder recouped werden und so.
Ne? Ja klar, da hängen Knebelverträge dran, aber es sind halt so das ist halt so Summen, wo ich mir halt so denke, uff, naja, auf jeden Fall genau, Sachen, wo, ich sag mal, wo die Angriffsfläche auf jeden Fall recht klar umrissen ist, wo man irgendwie checkt, dass es auch Leute gibt, die dagegen haten. Jetzt kommen wir zum ursprünglichen Punkt, so Audio steht jetzt halt im Jahr 2025 und ist sehr gestanden in diesem Game und hat natürlich auch nicht irgendwie Bock, damit aufzuhören oder sich jetzt darauf auszuruhen. Und ich hatte es jetzt seit längerem mal wieder, dass ich halt wirklich dachte, das Album ist so richtig on point. Also mir ist es richtig aufgefallen im Vergleich zu den Releases aus den, sagen wir, letzten 2, 3 bis 4 Jahren, bei denen ich inhaltlich ganz oft total auf seiner Seite bin, wo es, also ne, bei diesen älteren Releases oder aus den letzten Jahren, ist jetzt nicht super alt,
was die letzten Sachen sind. Also.
Ja, guck dich gerne mal nach.
Ich erinnere mich an so Audio-Jessin-Projekte.
Es gibt auch Audio-Solo, schau es gerne nach, dann können wir jetzt gleich noch kurz drüber reden, aber da bin ich auch noch mal so ein bisschen reingegangen, da gibt's so CDU-Politiker-Menschen, die halt aufgrund von was auch immer dann angegriffen wurden, wo ich inhaltlich denke, klar, ich sehe das voll so wie du, es sind natürlich komplette Arschlöcher und es gibt allen Grund, gegen die zu haten, aber es war nicht so griffig, wie man es teilweise von Audio kannte, siehe 2013er Zeit, aber auch jetzt nicht so humorvoll, überdreht, komplett losgelöst, dass ich das irgendwie zur Seite blenden konnte. Und auf diesem Album kam für mich dann beides schon wieder so sehr zusammen, dass ich mich davon abgeholt gefühlt habe und dass ich halt, genauso wie du es angesprochen hast, auch dachte so, ja, wenn er dann so ausholt und sagt, was für ihn alles basically der Kultur gar nichts zurückgibt, für die er quasi, also Audio würde, glaube ich, komplett unironisch auch immer noch sagen, ich lebe natürlich für Hip-Hop, so, ne? Dass diese Schliche dann Alter. So... Was denn?
Nee, keine Kritik, aber das wäre genauso, aber ich muss mir halt mal vorstellen, dass irgendwie so, ich sag mal so Mitte 40-jährige Männer, stelle ich mir vor, die dann sagen, ich lebe für Hip-Hop, das ist schon witzig.
Ja, so sagt. Du kannst froh sein, dass du nicht auf der Tape-Fabrik bist, du würdest so auf die Schnauze bekommen. Du würdest so mit den Rucksäcken würdest du verprügelt werden.
Alter, zu Recht. Alter, einfach, das ist das, boah. Boah, mir ist ein krankes Hip-Hop-Element für unsere andere Big Four. Egal, wann anders, sorry. Kleiner Gedankensprung gehabt. Genau, aber auf. Ne, der dieses Game halt einfach so richtig ernst nimmt und also basically, natürlich kann man da von draußen drauf gucken, der Mitte 40-jährige Mann lebt für Hip-Hop und so. Wir sind die Dullis, die den Podcast drüber machen. Also,
ja, natürlich. Genau. Wir wissen, das ist nicht mit Selbstreflexion einhergegangen.
Voll, wir wissen ganz genau, wo wir in der Nahrungskette stehen quasi. Aber so, ich mache jetzt den Punkt zu Ende. Ich habe das Gefühl, das ist so ausschweifend, aber ich habe das Gefühl, wenn er jetzt diese Stiche setzt, die sitzen, und ich habe auch immer direkt was vor Augen, wo ich mir so denke, er könnte sich jetzt auf dieses und jenes bezogen haben, auch wenn er das manchmal im Unklaren lässt und nur ein Phänomen generell beschreibt, denke ich mir so, ich weiß genau, was du meinst, und ich checke total, warum du da Vorbehalte gegen hast, warum du scheiße findest. Und das war so konsistent diesmal auf dem Album, dass ich mir so dachte, ey, er hat mich einfach wieder abgeholt damit, und ich fand es halt nicht übertrieben und so, ich hate aus Prinzip gegen alles, sondern er hat seine Gründe schon richtig gut in Lyrics diesmal umgeschrieben irgendwie.
Mhm. Es gibt einfach nichts Besseres als authentischen Hate.
Ja, voll. Also davon sind wir ja, glaube ich, mindestens mal wir beide, Torben vielleicht noch einen Ticken weniger, weil du bist ein bisschen lieber noch.
Ach, Mensch.
Naja, aber also
noch
ich find,
lieber als wir, aber
das ist wieder so ein Meta-Talk, wenn ich sage, dass wir auch generell lieber geworden sind.
Ja,
also
voll.
Ich bin auf jeden Fall lieber geworden.
Finde ich auch gut. Also ich kann mittlerweile auch nicht mehr so dieses edgy haten, und ich komme da ja auch ein bisschen her. Ich habe schon versucht, mir das auch ein bisschen abzugewöhnen, weil es manchmal auch einfach unangenehm ist, wenn Leute so sich nicht weiterentwickeln können. Aber genau, das, also basically bei Audio, ich finde halt seine
Weiterentwickeln, aka mild und schwach werden.
Ja, weiß nicht. Mich
nächster Schritt, CDU wählen.
Mich hat die Lohnarbeit mürbe gemacht. Ja. Seitdem habe ich meinen Grip verloren. Aber ja, ich fand...
Real Talk hier.
Ja.
Dieser Podcast dokumentiert einfach wirklich unseren Verfall, ey.
Ja, aber ich fand es einfach richtig gelungen und habe mich gefreut darüber und habe auch eigene Einschätzung von mir gesehen, und genau, ich fand es insofern super. Jetzt möchte ich einmal das Wort an euch angeben, dass ihr auch was zu dem Album sagen könnt.
Ey, du hast es für mich einfach nochmal schmackhaft gemacht, nochmal so richtig deep reinzugehen, weil ja, ich finde, ich will da gar nicht mehr weiter zu sagen. Das passt, wie du es gesagt hast.
Ey, wenn wir jetzt gerade schon wirklich bei Hip-Hop und Hip-Hop-Leben und Rap und sowas sind, mir hat es sehr gut gefallen, dass er wirklich auch gerappt hat, weil es gab ja auch auf jeden Fall Phasen, wo er ein bisschen mehr auf den Beat geschissen hat und halt, ne, so ein bisschen mehr darüber manövriert hat. Das hat mir auf jeden Fall wieder sehr gut gefallen. Du hast den Song Ich Bin drauf gemacht, wo Tarek zum Beispiel die Hook macht.
Intro-Song.
Funny, ja.
Ja, genau. Der war für mich jetzt so ein bisschen im Kontrast zu dem, was du gerade gesagt hast, nicht besonders präzise. Ich fand es erstmal spannend, im Battle-Rap-Kontext ist diese Art quasi so eine Spannung oder so ein Bild aufzubauen. Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ne? Sich zu identifizieren und damit so eine, oh, ich bin so viele verschiedene Dinge, die so eine Atmosphäre dann zusammenstellen.
Ja, ja.
Das ist im Battle-Rap-Kontext gerade sehr aktuell.
Ach ja?
Weil das vor ein, zwei Jahren ein Rapper namens Sisyphos sehr präzise gemacht hat, sehr gut gemacht hat in so einem Battle und damit seinen Gegner ziemlich gut auseinandergenommen hat und jetzt Leute teilweise das wieder machen und sich dabei aber auch auf diesen Part beziehen. So, und
was wäre Battle Rap ohne selbstreferenziell zu sein?
Wichtig. Komplett, total.
Okay.
Aber deswegen hatte ich das gerade noch so total im Ohr, so ein Bild zu malen,
ja.
Und muss dann aber sagen, so ein bisschen vielleicht auch im Kontrast zu denen, ne, die halt ein sehr klares Feindbild haben in dem Battle-Kontext, fand ich es nicht so präzise und ich wusste nicht so genau, was genau will er jetzt eigentlich sein. Ich verstehe schon, dass es ein sehr düsteres Bild, dass, ne, wir wieder keinen Spaß erwarten können von einem Audio 88-Album, was halt auch böse Wörter heißt.
Aber ich habe trotzdem viel gelacht.
Genau, ne, aber nicht auf die super lustige Art und Weise, weil da
nee.
Ja. Genau,
ich freue mich über echten Hate.
Ja, aber wie habt ihr so das als Intro und Reinkommen wahrgenommen? Habt ihr da schon eine gute Idee davon bekommen, was auf dem Album später passiert?
Ja, es ist halt, also ich finde, deine Punkte treffen alle zu und ich würde null gegen argumentieren. Ich denke mir halt so, dass es der Song ist, der noch irgendwie am vagesten auch sein darf und der muss ja erstmal die Atmosphäre dafür schaffen. Und das hat es halt schon so ein bisschen gemacht, weil basically alle diese Eigenschaften, die er irgendwie aufzählt oder diese Situationen, die teilweise beschrieben werden, so, die kommen halt alle so auf diesen Kern so, ja, ich bin schon das, was es unangenehm macht, dass hier nicht, ich gönne, dass diese Wohlfühlatmosphäre ja, am Ende nicht auftaucht. Alle diese einzelnen Sachen, die irgendwie Menschen so zielen, alle irgendwie darauf. Und ich finde, das hat er auf dem Album dann komplett eingelöst, dieses Versprechen, was er quasi so in diesem Intro gegeben hat. Deswegen fand ich das voll okay, dass es da noch gar nicht so, ich sag mal, auf einzelne Ziele ausgerichtet ist, sondern, ja, bisschen allgemeiner geblieben ist.
Ja.
Weil ich sag mal, die Menschen von teilweise auch Namen oder keine Ahnung, sogenannten Musikmagazinen, die kommen ja durchaus noch, wo man sagt, okay, das ist halt 100% konkret, da weiß man, also da wird teilweise auch ausgesprochen mal, wer gemeint ist.
Ja, genau.
Die Podcasts wurden noch ein bisschen im Diffusen gelassen.
Ja, wir sind also auf jeden Fall gemeint gewesen.
Wir sind auf jeden Fall mit gemeint. Man würde sich natürlich wünschen, dass wir gemeint sind. Mir würden noch ein, zwei andere Podcasts einfallen, die vielleicht noch ein paar mehrere HörerInnen haben, die er wahrscheinlich wirklich, wirklich meint. Aber möchte jetzt nicht sagen, welche.
Möglich. Genau, was ja konkret genannt
wenn
wird.
Wenn ihr jetzt unserem Patreon folgt, kommt da Podcast.
Also, was ja wirklich konkret genannt wird, und was wir ja vorhin schon kurz angerissen haben, ist das Diffus-Magazin und dass man sich da eine Titelstory kaufen kann, laut Audio 88.
Ist jetzt auch kein neu, also, naja, ja. Mhm. Ja,
genau. Jetzt, spannende Frage, wie viel kostet das? Was würdet ihr schätzen?
Weiß ich nicht, so viel Geld, wie Casper halt entbehren kann.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie auf wen Geld genau hat Casper das?
Entbehren?
Schon viel.
Okay.
Aber ich würde sagen, wir befinden uns dann in einem vier- oder fünfstelligen Bereich.
Was heißt eine Titelstory bei Diffus eigentlich? Machst du da eine Videoreportage oder ist das ein physisches Magazin?
Nee, die bringen ja, nachdem es online über Jahre so gut angelaufen ist, haben sie ja den Schritt gemacht, dass sie so alle paar Monate mal lose, also ich glaube ohne festen Rhythmus halt eine Printausgabe rausbringen. Da gibt's dann tatsächlich eine richtige Titelstory. Und es war ja so, also ein paar Sachen davon, das ist ja jetzt kein Special Knowledge oder sonst was, was jetzt irgendwie nicht öffentlich ist. Also in der ersten Ausgabe, die glaube ich so physisch erschienen ist, war ja Casper drauf, wenn ich das jetzt nicht alles falsch habe. Und der stand aber auch im Impressum quasi mit drin.
Dem gehört der Bums doch im Grunde genommen. Ja, nicht allein und dies, auf, das und so.
Auf Art. Also ich glaube, da kommen wir jetzt zu sehr in Details, wo wir uns in Grauzonen bewegen. Genau, aber also was war die Frage, vier oder fünf? Also,
nein, ich habe gerade auch nochmal darüber nachgedacht, was für...
Also
wenn Audio das so sagt, dann muss es mindestens fünfstellig sein.
Ja, natürlich, alles andere ist ja auch kein Geld. Also was willst du? Also, ja.
Ich bin sogar eher bei sechsstellig als bei vierstellig.
Wir reden immer noch über ein Printformat. Ich weiß nicht, ob da so viel im Endeffekt bei rumkommt, dass du dann...
Dicker. Wir reden von den TikTok-Rappern, das ist dann irgendwie in so einer Marketing-Kampagne, wenn so ein großes Unternehmen wie dann halt die Majors irgendwie ankommen, sagen, oh, so planen wir strategisch, dann müssen wir die Beats, ja, dann machen wir noch was Print und so. Weißt du, da sind noch die alten Pläne, wie früher dann irgendwie das bei anderen Magazinen, da müssen wir gucken, dass wir noch in die Juice reinkommen und vielleicht das, irgendwie so ein Kack und so, ja. Das ist dann eh noch drin und da glaube ich schon, dass es eine Rolle spielt.
Also ich würde sagen, es ist bestimmt was Saftiges, Fünfstelliges irgendwie.
Ich glaube auch.
Ich würde sagen, also Audio, wenn du Bock hast, du hast es jetzt nicht gerappt auf dem Album, aber wir wären sehr interessiert. Wir würden sonst auch ein Schätzgame machen, dass wir alle unsere Schätzungen abgeben. Dann kannst du uns gerne in die DMs sliden, dann kannst du das auflösen, diesen Wert, und dann schauen wir, wer hier am nächsten dran lag.
Ja, aber bei Interesse. Der hasst uns doch.
Ist okay. Also man muss ja auch ehrlich sagen, das ist ja auch ein bisschen die Krux. Ich bin inhaltlich total bei seinen Sachen und ich glaube, also wir selber oder ich zumindest, also ganz ehrlich, ich habe auch so viele Witze gerade früher über unseren Podcast gemacht, dass ich überhaupt einen Podcast mache, weil ich das also eigentlich gar nicht ohne machen konnte, ohne das selber ohne mich selber darüber lustig zu machen, weil ich sonst glaube ich nicht mit mir hätte leben können. Mittlerweile muss man natürlich anerkennen, es gibt ja gar keinen wirklich richtigen Markt für Musikmagazine richtig in Deutschland, dass man natürlich sagen muss, dass Podcasts natürlich komplett die Funktion übernommen haben von teilweise Sachen, die früher in bestimmt redaktionell deutlich besser ausgearbeiteter Form halt irgendwie tatsächlich in Musikmagazinen passiert sind. Insofern, ja, Podcasts sind mittlerweile halt einfach ein bisschen wertiger geworden. Natürlich kann jeder irgendwie einen machen und das ist sehr gestreut und alles. Und unserer ist jetzt nicht gerade der qualitativ und redaktionell durchdachte Podcast. Oder nicht, Leo?
Weißt du, wie viel Arbeit das war, die Top 4 Bundesliga-Songkonteste zu machen?
Okay.
Alter, ohne Witz.
Ey. Einzelne Formate und Kategorien wie die Big Four natürlich ausgespart. Nein, aber ihr wisst ein bisschen, was ich meine. Ja. Also es gibt halt, ja, so wenn ich jetzt Diskurs über Musik irgendwie suche, ist das Angebot, was Musikmagazine mir bieten oder Magazine, wo Musik zumindest ein Teil von spielt, ist nicht gerade groß irgendwie. Und es war ja früher halt anders da.
Das ist das eine, aber ich würde vielleicht nochmal eine Lanze für uns selber brechen und dahingehen, weil ja gut, wir machen irgendwie, wir haben keine riesige Redaktionskonferenz und arbeiten uns 10 Stunden in irgendein Thema ein, aber das Ding ist halt einfach, hier sitzen einfach drei Leute, die
seit sie aufgewachsen sind, sich mit dem Thema Hip-Hop beschäftigen, und zwar mehr als einfach nur das zu hören, sondern halt auf einer Metaebene und die Hintergründe auch erfahren. Und wir haben halt auch Underground Artists im Blick, die viele nicht im Blick haben. Und das ist irgendwie Sachen, das ist jetzt keine offizielle Arbeit für uns und so. Das ist einfach Sachen, die machen wir einfach auch so, weil es uns interessiert, weil es spannend ist. Und klar ist es keine Arbeit und das ist keine offizielle redaktionelle Arbeit, aber das ist wahnsinnig viel Zeit, die wir da schon reinstecken, weil wir einfach so sind, wie wir sind und uns das als, weil das unser Thema ist, mit beschäftigen. Und da ist wahnsinnig viel Zeit und Lebenszeit einfach in diesem Thema drin. So, weil, klar, das ist jetzt irgendwie, ne, ich habe das vorhin so als Gag gesagt mit dem Bundesvision Song Contest, aber lass mal irgend so eine Seite irgendwie sagen, ja, mach mal eine lustige Liste mit 4 Bundesvision Song Contest Momenten. Ja, da kannst du halt nicht, das kannst du nicht aus der Hüfte schießen, da muss irgend so ein Redakteur muss da 10 Stunden dafür arbeiten, locker, aber das kann ich halt einfach so, weil ich es halt verfolgt habe in meinem Leben.
Kranker Flex.
Realer Flex.
Mann, aber finde ich schön, wie du es gerade gesagt hast, ja.
Ja, okay.
Ich lasse es stehen, ja, ey. Aber zeigt ja eigentlich recht beispielhaft so, wenn Audio halt irgendwie, ne, da so eine Position einnimmt, du kannst eigentlich auch ziemlich gut drüber diskutieren, kannst du so ein bisschen abgleichen, yo, hat er recht, überspitzt er ein bisschen oder ist er so völlig falsch, aber allein das zeigt ja eigentlich eher, dass er über dann doch halbwegs interessante Sachen rappt, in dem Fall zumindest Sachen, die uns interessieren oder so.
Komplett, ja.
Es ist halt schon ein in sich geschlossenes Hip-Hop-Nischenalbum irgendwie. Irgendwie ist die Nische größer geworden und so, im Grunde genommen haben sie
ja
bei normaler Samt das Gleiche gemacht, trotzdem,
das stimmt auch nicht.
Es stimmt auch nicht, aber
also basically sind sie seit normaler Samt halt erstmal konsequent schlechter geworden und haben Ausflüge in ihrer Musik unternommen, die halt nicht so ahnbar sind, also wo ich sagen würde, geisteskrank schlecht gealtert, habe ich aber damals schon gewusst, aber halt zwischendurch auch immer
mal wieder. Was ist geisteskrank schlecht gealtert?
Boah, also ich finde fast alles. Also
diese Schellen-EP, das kam danach noch, das war, fand ich zum Beispiel stark.
Das war super, voll, aber das ist basically die gleiche Phase für mich, wenn das ja, nicht sogar okay, davor kam, recht, aber.
Nee, ich glaube, ne.
Ja, aber das ist die gleiche Phase für
ja,
mich.
Ja, ja, du hast recht.
Basically alles, was Audio und Yesin mit Drunken Masters jemals zusammen an Musik rausgebracht haben, puh, Tonne. Aber es ist nur meine Meinung.
Hier gibt's
meiner Meinung nach.
Hier gibt's endlich mal wieder eine echte Ansage.
Jetzt wird's zurückgehatet. Ja, das habe ich halt bestimmt auch in der Folge vor vier Jahren, als es rausgekommen ist, habe ich den Song auch schon scheiße gefunden. Der passt halt auch null zu dem, was Audio auf diesem Album verkörpert. Na, es ist auch scheißegal. Ich finde halt, er hat wieder was gemacht, wo ich sage, ist ziemlich gut geworden und hat einen sehr, sehr hohen Standard. Ist wertig, dies, das, so. Ich möchte ja eigentlich schon mit Lob rausgehen. Ich möchte nicht haten.
Okay. So. Ich habe gedacht, wir hätten das schon dreimal einen Punkt gesetzt zu dem Thema so.
Nein.
Aber ey, das freut mich auch irgendwie, dass du da so invested bist bei einer Sache, die ich auch nachvollziehen kann. Weil so eine Emotion habe ich bei dir zuletzt eher bei UK oder US Artists irgendwie gehört, ehrlicherweise. Stimmt vielleicht im Detail nicht, gefühlsmäßig.
Es ist alles gut, ich spüre gar nichts mehr.
Ja, das ist auch so ein Ding, so, wir haben unsere Vorbereitungsplaylist, das wissen die Leute. Und ich habe das Gefühl, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, werdet ihr, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal höre ich irgendeinen Song von einem Artist, der Mike und Toni Seltzer ist. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal ist irgendwas drauf und ich kann mir bei Gott nicht merken, das ist jetzt Mike, weil ich habe das schon gehört. Ich habe das Gefühl schon 8 Millionen Mal gehört, aber das ist einfach, es bleibt null bei mir hängen. Die Frage lautet, warum?
Weiß ich nicht.
Also du kannst
schlechter Geschmack.
Du kannst schon Englisch. Du verstehst schon auch, ne, was sie sagen und so.
Yes.
Ja, dann liegt's eher an der Art der Musik.
Ja, Alter, ey, also ich will gar nicht tief reingehen, so, ja.
Ja.
Aber haben bestimmt wieder ein tolles Album gemacht.
Naja, also ja, basically der Nachfolger zu Pinball, was sie schon als quasi Kooperationsalbum gemacht haben. Aber ey, komm, also das ist halt Honorable Mentions. So, wir schmeißen jetzt noch Sin City, Jumanji und Prezi, obwohl ich bei Prezi nicht sicher bin, ob ich den nicht schon vorher schon mal auf die Playlist gemacht habe, weil, vielleicht mal schon.
Mein Spotify wird's wissen.
Ja, schmeißen wir auf jeden Fall auf die Vorbereitungsplaylist ins vorgegriffene Honorable Mentions. Ganz ehrlich, wer Mike nicht ahnt und sich da nicht einarbeiten will, das ist nicht mein Problem.
So ist es.
Ja, sondern meins.
Zum Beispiel.
Ja, ey, okay, wenn wir, ich weiß nicht.
Ja, ja. Ich also glaube, meine Idee ist, bevor wir jetzt so richtig in die Honorable Mentions und in noch mehr aktuelle Musik eingleiten, weil ich glaube, wir haben gar nicht mehr ein großes Album zu besprechen. Wir machen ja diesmal, also es ist ja eine Art, das haben wir am Anfang nur so halb angedeutet, es ist schon eine Art Special-Folge, weil wir diesmal einfach eine große Folge machen, ohne da einzelne Parts rauszuschneiden. Das heißt auch, die Kategorie ist in dieser Folge jetzt einfach mit drinne und wird nicht wie gewohnt am 15. Juni rauskommen. Aus dem Grund, dass wir zwischendurch nochmal bei der Tape-Fabrik sind und im besten Fall da auch wieder recorden können und dann irgendwann unsere Live-Folge auch online stellen werden.
Geil.
Das heißt aber auch, dass Co-Founder, Chief of, Head of Tape-Fabrik Max, der uns letztes Mal Vorschläge für die Kategorie gemacht hat, jetzt vertreten sein wird mit dem Album, was ausgewählt wurde.
Basierend und auf seinen Vorschlägen, die von Artists, die damals auf der ersten Tape-Fabrik 2013,
gut, dass wir das nochmal aufgelöst haben, genau. Da kamen die Vorschläge her im Sinne von, es dürfen nur Artists gemenschent werden, die da aufgetreten sind. Drei hatten wir in der Auswahl, das waren Hulk Hoden, das waren Eloquent und das waren JAW. Und ihr, unsere Community, habt für JAW abgestimmt. Auch damit habe ich nichts zu schaffen gehabt. Ich schwöre diesmal, ich habe nicht mal einen einzigen Vote abgegeben diesmal. Ich habe die Umfrage online gestellt, ich habe vergessen, mit meinem privaten Profil zu
voten. Ich habe tatsächlich abgestimmt.
Wofür?
Für JAW. Weil ich weiß, dass es Torben ein Herzensprojekt ist.
Was?
Und damit gehen wir jetzt rein in die Kategorie, die nicht rausgeschnitten wird. Ja,
und das Traurigste ist im Grunde genommen, dass mir eigentlich dieses tolle Element des, wie sagt man, Prequels, quasi Schnelldurchlaufs,
den du
gerne zusammenschneidest, jetzt diesmal ausfällt, der Teaser. Gehen wir jetzt einfach direkt rein in Dr. Jota. Ich habe es auch dafür abgestimmt, das sage ich auch offen, weil liebe Eloquent, wir reden hier über Eloquent jede Woche. Vielleicht müssten wir eigentlich, später vielleicht, wenn wir jetzt tief in Eloquent reingehen. Aber ich finde halt einfach, von den drei Alben ist es so, das war schon ein großes Thema damals und das hat viele, viele Fans gehabt und viele Hörer. Ich habe es damals auch noch auf dem Splash sogar live gesehen, irgendwie so.
Können wir, bevor wir reingehen, nochmal kurz ansagen, was der Albumtitel war? Das habe ich nämlich noch nicht gemenschen von JAW.
Es ist das Album Täter-Opfer-Ausgleich.
Wahrscheinlich auch das einzige JAW-Album, das man namentlich nennen kann.
Toa. Ich glaube, es gab davor so ein Mixtape, das hieß Gehirn im Mixer oder sowas.
Ja, das habe ich. Ich habe das heute auch nochmal gesehen, dass das auch schon viele Leute referenziell nochmal besser geworden und so. Ja, ich weiß, dass es damals ein großes Thema war. Ich habe so das Gefühl, ich fasse das mal zusammen, wie es ist, weil ich will es nicht zu lang machen mit der üblichen Frage, habt ihr es damals schon gespürt? Bei Torben weiß ich, bei mir weiß ich auch und bei David bin ich mir sicher, auf gar keinen Fall.
Nee, nicht, genau, also gar nicht auf Schirm gehabt, nicht von gewusst.
Aber
nicht
du hattest auch, das kann man ja auch offenlegen, du hast auch eigentlich nicht so richtig Bock drauf gehabt. Kann das sein?
Ja.
Kannst du das formulieren? Warum?
Ja, ganz grob. Also genau, weil ich, also das war eine Zeit, da war ich auch noch nicht so, also so dolle, dass ich überhaupt Deutschrap mitgekriegt hätte, dass ich überhaupt drum gewusst hätte und mich dann noch entschieden hätte, ich höre nicht rein, sondern einfach, ne, es ist einfach über mich weggeflogen. Das ist auch okay, glaube ich. Und in den Jahren danach, wo ich sicherlich mit jedem Jahr ein bisschen tiefer in diese Hip-Hop-spezifisch Deutschrap-Materie eingestiegen bin, ab und zu stößt du halt mal über eine Referenz oder jemand erwähnt, JAW oder eben Dr. Jota und so. Und irgendwann fängt man nochmal so ein bisschen an, sich damit zu beschäftigen, was ist es oder wer ist es überhaupt, wenn ich so keinen Plan davon habe.
Oder er kommt im normaler Freunde-Remix vor.
Oder, stimmt,
das haben wir letzte Folge.
Ja, stimmt.
Da kommt er auch nochmal so.
War bei uns
auf der 1. Das ist halt völlig obskur einfach auch nochmal, ne? Weil das ist im Grunde genommen eigentlich so der letzte musikalische Output von JAW, also muss vielleicht nochmal recherchieren, der relevante. Ja. Und da kommt er so 5 Jahre später, kommt er einfach nochmal bei so einem ikonischen Album.
Ja, mein Gefühl also warum ich jetzt nicht so viel Lust auf dieses hatte oder schon so dachte, ach du Scheiße, war halt das eigentlich fast immer, wenn ich so einen Querverweis mitgekriegt habe und so mein Bild sich davon so nach und nach zusammengesetzt hat, ohne dass ich jemals in die Musik krass reingegangen wäre, halt immer eins war, wo ich dachte, das hört sich eigentlich eher unangenehm an, das gibt mir einen ganz schlechten Vibe und also wo ich so richtig dachte, das ist so eine Deutschrap-Bullet, die ich eher gedodged habe, dass ich einfach nie damit in Kontakt gekommen bin und es vielleicht auch besser dabei belasse. Also schon eher so vom Bauchgefühl her, möchte ich sagen. Aber schon begründet aus mehreren Jahren in Deutschrap dann drin sein und ja, so vielleicht, wenn es verständlich ist.
Ich check das komplett, dass du das vielleicht
Ja, warum, ich meine, warum sollst du es auch mitbekommen haben, dass, ich meine.
Ja, aber das, also ich hätte es ja auch nacharbeiten können. Das habe ich ja bei vielen Sachen auch gemacht, ja, die irgendwie in der Zeit entstanden sind, wo ich noch nicht aktiv
Deutschrap gehört habe. Ja, aber hast du halt wirklich Deutschrap-Artists angehört, die dann danach nichts mehr gemacht haben, so? Das ist halt auch das Thema.
Ja, wahrscheinlich weniger. Ja.
Täter-Opfer-Ausgleich.
Täter-Opfer-Ausgleich.
Wir befinden uns im Jahr 2010.
Auch ganz schlechte Ära für Deutschrap.
Das ist schon wieder,
das ist aber die wichtige, das ist dieser wichtige Rahmen,
der gesetzt wird. Ich hab Tom jetzt direkt unterbrochen, es tut mir so leid.
Ist vollkommen richtig, dass ihr das auch nochmal betont, weil wir befinden uns wieder in dieser Umbruch-Ära von, wir kommen irgendwie, ja, eher von diesem Straßenrap-Ding, so, ne, die Bilder, die in Deutschrap gemalt werden, sind vorrangig sehr männlich, harte, selbstbewusste, dominante Typen halt einfach. Und genau in so einer Zeit war Rap, wie JHB den damals gemacht hat, aber auch noch einige Leute so in diesem Umfeld, halt schon in dem Sinne noch was Besonderes, weil
ja,
es ging ganz, ganz viel darum, selbstironisch zu sein oder sich selbst auch immer wieder runterzumachen, sich selbst immer wieder auch mit so weirden und irgendwo schwachen Seiten quasi zu zeigen.
Das hast du dem. Okay.
Das ist interessant. Ist jetzt auch allgemein gesprochen, ne?
Genau, das ist noch ein bisschen allgemeiner erstmal gesprochen. Ne?
Entschuldigung.
Genau, mit diesen weirden, ne, so Seiten zu zeigen, so ein bisschen außenseitermäßig halt, ne? Ich bin jetzt nicht derjenige, der super cool ist und hier im Mittelpunkt steht und alle abgreift, sondern ich bin der Weirdo, der dir nachts nachläuft und vor dem du aber Angst haben musst und darüber, ne? Im Grunde ist es trotzdem wieder Dominanz. Es ist trotzdem wieder darüber bin ich krasser als du, aber halt nicht auf die Art und Weise, dass ich cool und glatt bin, sondern ich bin edgy, ich bin, ne, der die ganzen Außenseiter, die draußen keiner versteht, irgendwie denen ein Wort gibt und die verkörpert.
Ja.
Und ich finde, das kann schon mal so ein kleiner Teaser sein, was uns auch auf diesem Album irgendwie erwartet und was da so passiert.
Einfach deutsche Sprache der Unterdrückten, wie du gerade beschrieben
hast. Naja, nicht vielleicht Unterdrückten, aber auf jeden Fall nicht Verstandenen und ja, auf jeden Fall auch. Ist
noch besser. Ich würde vielleicht nochmal reingehen, so, okay, du warst, ich würde schon rausnehmen, mich bist jetzt angeteasert, du warst damals schon auch, du hast es gerne gehört und fandest es ganz gut, ne?
Also, ich habe JHB damals über die Reime Battle Arena, die Ach, RBA, Scheiße, Alter, kennengelernt. Das heißt, auch das da wieder aus dem Battle-Kontext. Und auch da hörte sich das alles noch ein bisschen anders an. Und ich mochte seinen Stil auf jeden Fall sehr gerne. Guck mal, ne, ich spreche, es muss also wieder kurz um Rap-Technik gehen. Es sind ganz oft so Silben, viele Silben in eine Zeile gepackt worden von ihm. Er hat auch auf diesem Album immer noch sehr, sehr stark, bei den Battles damals noch viel, viel mehr, so ein sehr, ist noch nicht mal ein holpriger Flow, aber es ist so, ja, auf jeden Fall unorthodox zu dem, was vorher irgendwie so straighter über ein Beat gerappt wurde, gemacht worden. Und ich habe dieses Album schon in dem Sinne sehr respektiert, sage ich mal so, dafür, was er teilweise für Storyteller-Fähigkeiten hat. So, da kommen wir, glaube ich, auch schon so auf die zentralen Songs dieses Albums, glaube ich. Denn es gibt quasi Toa 1 und Toa 2. Das sind die Täter-Opfer-Ausgleiche, wo er einfach nur wirklich einen langen Storyteller bringt. Ja, und auch ja immer wieder sehr komplexe Reimketten. Was mir jetzt beim Nachhören, muss ich direkt vorgreifen, nochmal ganz übel aufgestoßen ist. Weil, also wirklich, ich habe vorhin schon das Wort Zweckreim-Massaker in den Mund genommen.
Gott sei Dank, ey.
Das ist ja nochmal viel doller. So, und damals war das irgendwie noch cool. Und da hast du über sinnlose Dinge, die dadurch entstehen, in einem Text viel mehr noch hinweggeguckt, weil, wow, der fünfsilbige Reim kommt hier gerade nochmal. Aber jetzt beim Hören habe ich mir auch echt gedacht, also gerade bei dem Song mit Moloch Dilemma und Message zusammen, jenseits von Gut und Böse, da sind Lines mit drin. Himmel, Herrgott. Also wirklich, ja. Also komplettes Zweckreim-Massaker auf jeden Fall.
Der deutsche Eminem.
Ja, der deutsche Eminem. Das wurde dann manchmal so ein bisschen so gesagt. Ach, weiß ich auch nicht so genau.
Die laute Rezension kann nicht lügen.
Oh Gott, oh Gott. Ja, und gleichzeitig, ne, wenn dann halt auch das N-Wort hier in dem einen Song gedroppt wird, dann schon auch immer wieder so ein bisschen homophobe Formulierungen auch so mit drin sind, macht's beim Wiederhören nicht unbedingt angenehmer.
Checke komplett. Da kann ich gleich einhaken und zwei Elemente mit reinbringen. Also bei mir war es das Ersthören. Ich glaube, diese Bass haben wir gecovert. Wo ich halt auch so dachte, das sind sehr, sehr feste Ausschlusskriterien, wo ich sagen kann, da habe ich erstmal zwei stabile Sachen, warum ich einfach schon mal sagen kann, dass ich das absolut scheiße finde. Also N-Wort droppen, also sorry, das entschuldige ich auch wirklich mit keiner Zeitlichkeit, vor allem wir reden hier über 15 Jahre zurückgehend.
Also das, sorry, also das hat mich auch wirklich überrascht.
Unfassbar.
Also, das gab's vielleicht hier und da damals noch, aber das war. Das würde ich sagen, auch schon 2010 war das schon.
Ja, und also du musst halt auch erstmal den Move bringen, dass du nicht nur der Typ bist, der das vielleicht in seinem normalen Sprachgebrauch irgendwie sagt und mit seinen Homies benutzt, sondern du bist auch der Typ, der es tatsächlich recorded hat und Leute aus deinem Umfeld drumherum, wer auch immer alles beteiligt war, haben das auch durchgewunken und haben es am Ende veröffentlicht. Das ist, also da sind ja wirklich noch einige Schritte dazwischen, zwischen ich spreche dieses Wort, ich benutze das Wort das generell passt in meinem Alltag. Das ist, also genau.
Aber das passt dann zu dieser kompletten Edginess dieses Albums, wie es sein soll, irgendwie, finde ich.
Ja,
also wo denkt man sich so als Künstler und Leute, die das dann halt rausbringen?
Probably.
Ja.
Wie die Homophobie jetzt in diese Edginess reinpasst, weiß ich halt auch noch nicht so richtig, aber ja. Ja,
das war damals vielleicht noch üblicher als vielleicht N-Wort droppen. Das so. Und das ist aber auch weird, das ist auch so selbst so, ja, er sagt halt selber das Wort Homophobie und findet es irgendwie scheiße, irgendwie sogar einer.
Genau.
Und dann die ganze Zeit redet er von schwulen Rappern und alter Dicker.
Ja.
So, das ist crazy, einfach. Ich würde vielleicht gerne nochmal meine Perspektive, wie ich es damals wahrgenommen habe, weil ich fand es damals auch irgendwie interessant und es war irgendwie so ein Rapper, der irgendwie so, ne, dieses, ich habe es vielleicht nicht in der Dichtheit gehört und so auf die Texte geachtet, sondern es war irgendwie so, oh, der auch wirklich, das ist so ein Geisteskranker und irgendwie Verschwörungstheorien irgendwie so, war ist nicht so 100% drin, aber das war irgendwie so ein Mythos, der sich drum gebildet hat und damals, vielleicht 2010, war Verschwörungstheorien noch lange nicht so negativ geprägt, wie man das heute hat und das war irgendwie so, das ist irgendwie so ein bisschen spannend und so ein bisschen edgy und er ist so ein bisschen schlauer und der hat da so eine interessante Perspektive und er ist so intelligent irgendwie so und da hat sich so ein Mythos irgendwie drum gebildet und irgendwie, das Album hat sich vielleicht musikalisch auch damals für die Zeit, muss man auch vielleicht ehrlicherweise positiv sagen, nicht schlechter gehört. Ich finde es tatsächlich so von den Beats und den Produktionen ist es, glaube ich, finde ich es gut gemacht. Und das damals fand ich interessant, ich weiß sogar noch, ich hab sogar live gesehen auf dem Splash, wo das gab so einen legendären, eine Vorparty, das war, wo es so, bevor es so diese Vorpartys irgendwie so riesig waren, eine Bühne, auf so einer kleinen Kackbühne, da war dann JW und nachher gab es dann diesen legendären Materia oder Masimoto Tour Soundclash
mit so Robert Zelt, Koch. Ne?
Ja. Und das war legendär. Da gibt's, glaube ich, noch ein Snippet davon online. Das ist halt auch schon hörenswert von Tour, dann, glaube ich, mal noch zusammengemischt worden. Aber da waren coole Artists da oder damals irgendwie so interessante Artists und da ist er aufgetreten und es war knallvoll. Also es wollten alle Leute sehen.
Ja, klar.
Und ich habe damals so verstanden, ich hätte damals, ey, wie findest du ja da, wie findest du Album? Guter Rapper, irgendwie gutes Album und so, hätte ich damals gesagt. So, ich habe es jetzt nochmal gehört natürlich und ich habe gedacht so, boah, das ist halt alles so, ich finde es einfach alles so unfassbar schwer. Also ich habe das Album gehört, ich habe gedacht, so, ich habe keinen Bock mehr, mich mit den Themen zu beschäftigen, das geht mir alles auf den Sack, das macht mich alles nur, das frustriert mich, teilweise aus so einer Metaebene, wie das David gerade gesagt hat, aber halt auch so die inhaltlichen Themen und wie herangegangen wird und manchmal ist es auch so komisch, irgendwie ist es klar, irgendwie das Thema Mental Health irgendwie, da ist es halt irgendwie so, da ist so ein unser Gimmick, meine Leute sind so geistesgestört und der Fun ist eigentlich, die sind gar nicht geistesgestört, die wollen irgendwie nur Medikamente abgreifen und Amphetamine ballern oder so und dann sich irgendwie pseudo-verletzlich zeigen, aber dann gleichzeitig aber irgendwie immer zu erzählen, ich bin aber auch eigentlich der geilste Rapper und ich will eigentlich nur der geilste Rapper sein. Das ist irgendwie alles, ich weiß nicht, wie man das damals irgendwie gut finden konnte. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Sprung, bevor du gerne darauf antworten konntest, weil ich habe vorhin schon die natürlich habe ich auch noch mal geguckt, was haben damals die Leute dazu geschrieben. Ne? Positiv rezensiert von Juice über rap.de zu laut.de. Alles fanden es toll, deutscher Eminem, spannend, super, super. Und wenn du halt einfach danach googelst, kommst du halt auch auf den Subreddit
eher German Rap, der immer noch relativ relevant ist und eigentlich viel interessante Beiträge hat, wo einfach mal jemand nochmal so 2022 reingeballert hat, was haltet ihr eigentlich von diesem Album, JW Täter-Opfer-Ausgleich? Mhm. Was glaubt ihr, ist die Mehrheitsmeinung vom aktuellen, also gut, es ist 3 Jahre alt, aber im Grunde genommen sehr zeitnah, die Mehrheitsmeinung auf dem German Rap Subreddit ja. zum Thema Data-Opfer-Ausgleich.
Die feiern wahrscheinlich komplett.
Alles komplett geisteskrank. Ne? Ja. 10 von 10, legendäres Album. Ich hab's gestern noch gehört. Es war so geisteskrank geil. Also es ist wirklich, also ich hatte sogar noch ein paar Screenshots gemacht, weil ich dachte, das muss ich nachher nochmal zitieren, weil das so crazy ist. 10 von 10, unterschreibe ich so, ich reiche dazu gerne Feder und Tintenfass. 1000 Mal gehört, 1000 Mal verliebt. TOI 2 ist ein 10 von 10 Track. Das ist unfassbar, da wird nix halbwegs kritisiert. Irgendwie so ganz unten mit 2 Likes halt irgendwie so, ja, vielleicht nicht so ganz gut gealtet. Dann irgendwie so ein Kommentar, sein Kommentar 2 Likes, der Gegenkommentar 15 Likes, das ist crazy. Mhm. Und ich habe halt auch mich irgendwie so einen Gedanken erwischt, dass ich dachte, könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Album auch schon damals, dass es eine einzige Frau gab, die gesagt hat, das ist ein cooles Album?
Safe not.
Denke ich halt, irgendeine Ausnahme gibt's immer, aber das finden doch halt nur so Männer geil, die irgendwie sonst auch so President und so einen Scheißdreck hören.
Das ist ein, also ich sag mal, die President-Menschen, die wollte ich hier noch reinbringen. Wollen wir jetzt mal weggenommen. Aber da fällt mir ein, da müsste man eigentlich eine weitere. Torben, gleich bist du dran. Halt ich da einen
Torben Platz gleich. Es sind so viele Gedanken
zu Donner.
Wir machen zu lange Takes.
Na, ich finde eigentlich okay. Ich mag, dass du in dieses Werbespot reingegangen bist. Ich finde, man müsste das halt, also diese Grundsatzfrage, gab es zu dieser Zeit, als Album ursprünglich rauskam, welches Album das auch immer ist, so eine frühere deutsche Phase, so eine Frau oder sagen wir mal 5 Frauen, damit diese Ausnahme von der Regel jetzt nicht zählt, die das gefeiert haben, dann müsste man so Schätzfragen wirklich etablieren, bei wie vielen Alben trifft dasselbe zu wie bei dem JW-Album, was wir gerade besprechen irgendwie, weil das sind glaube ich einige, weil es fällt jetzt nicht so krass raus irgendwie, es ist jetzt nicht so special.
Doch, da wird's schon einige geben, aber ich glaube, das Verhältnis zu den Männern, die das komplett bis ins Mark gefühlt haben und deswegen dann heute auch noch im German Subreddit sagen, 10 von 10, ich liebe dieses Album, 1000 Mal gehört, 1000 Mal verliebt, so, ne, ist halt viel größer, das sind so viel mehr Männer, die das
können. Die können sich ja auch damit identifizieren, also die wären halt, komplett. Das hatte by the way, das fand ich, das ist
ein super männliches Album, ne?
Ja, es ist ein sehr männliches Album, das fand ich by the way auch recht interessant, wenn ihr jetzt quasi nochmal die letzte Folge, die reguläre vor einem Monat hören würdet, da ist ja quasi der Vorschlag von Max drinne und als er dieses Album hatte, zu allen Alben, die er vorgeschlagen hat, auch ein bisschen was gesagt. Und er meinte ja auch, dass ihn das durchaus als Jugendlichen halt relativ geprägt hat und so. Und ich glaube, so geht's halt auch vielen Leuten, die das Album zum Beispiel heute noch feiern, dass die das halt in so einer Phase abgeholt hat, wo die sich bestimmt auch da viele Fragen gestellt haben oder man ist in der Jugendlichkeit auf jeden Fall auch noch ein bisschen so edgy sein, ist auf jeden Fall etwas, was so, keine Ahnung.
Ja, und das ist vielleicht auch das, wo ich jetzt quasi den German Subreddit so ein bisschen entschuldigen würde, weil auf der Perspektive, ich habe ja auch gesagt, ich fand es damals irgendwie gut, du auch, Tom, und ey, ich checke irgendwie so, das hat auch so eine gewisse Anleihe von Leuten, die irgendwie Fight Club gut fanden. Das ist quasi so diese Ebene, auf der es halt funktioniert. Du kannst
ja, genau,
ich weiß.
Komplett.
Und weil das irgendwie so, oh, ich fühle mich so missverstanden und ich weiß alles besser und so. Und ja, das kann man irgendwie dann auch gut gefunden haben. Und ich verstehe es auch, wenn man vielleicht irgendwie 20 Jahre später oder 15 sagt, ey, ich höre es immer noch gerne mit so einer romantischen Brille und quasi dieser, hey, ich habe das vor 15 Jahren, habe ich das jede Woche 15 Mal gehört, check ich auch noch. Aber 15 Jahre später zu sagen, das ist ein Album, das würde ich immer noch meinen Freunden zeigen und das ist immer noch geil und nicht zu sagen, ja, ist vielleicht manchmal schlecht gealtet, das ist schwierig.
Ja, ich denke auch, wir sollten das Ganze wirklich in seiner Ambivalenz betrachten. Und ja, ich kann da viele gute Punkte auch immer noch dran finden, aber die Punkte, die einfach schlecht gealtert sind, für mich wiegen zu schwer und finde ich zu anstrengend auch irgendwie, da weiter reinzugehen. Deswegen verstehe ich auch nochmal das, was du gemeint hast, Leo, mit dem, oh, das sind irgendwie so anstrengende Themen. Ich finde teilweise, die Wortwahl hat so ein Pathos und sowas, aber nicht unbedingt so, du hast vorhin gesagt, glaube ich, dass es so pseudo-verletzlich oder sowas war. Ich glaube schon, dass das ein richtig authentischer Schmerz ist, den er da verarbeitet und der komplett von den Leuten auch mitgefühlt halt wird. So, ne? Genau, aber diese Worte dafür, das sind halt schon sowas, ne, das haben dann 15-Jährige auf Tumblr wahrscheinlich so bei ihrem Bild dann, ne, noch so mit drunter geschrieben.
JW-Fans hatten keinen Tumblr.
Ja, weißt du, aber es hat schon total diesen Pathos mit dem, das schwarze Loch meiner Seele, so, ne, was da geblieben ist. Ich muss wirklich noch mal kurz auf ein paar einzelne Songs eingehen, nämlich wirklich auf diese Täter-Opfer-Ausgleich-Dinger, weil auch da will ich wieder sagen, die Art und Weise, wie er das erzählt, was er da für einen Storyteller draus macht und wie er die Atmosphäre aufbaut, auch wenn die Wortwahl sehr pathetisch irgendwie ist, finde ich trotzdem immer noch gut. So, das zieht mich da trotzdem immer noch rein. Aber was er da erzählt, dass er quasi seine alten Schul-Bullies, so die Leute, die ihn damals irgendwie gehänselt haben, dann als Erwachsener wieder aufsucht, um sich an ihnen zu rächen, indem er sie komplett zu Tode foltert und dann beim zweiten Track ja auch noch die Familie quasi da reinnimmt und foltert, ist so, das ist so Saw-mäßig. Ich habe auch irgendwie nochmal gedacht, das ist komplett in einer Zeit entstanden, in der auch Leute sich dann abends zum DVD gucken zu Saw getroffen haben und diese Filme halt komplett so
in die Zeit, ne?
Und dann, also man könnte dann jetzt große Diskussionen darüber anstellen, was ist Gerechtigkeit, wie wird sowas dann ausgeglichen, sind solche Dinge heute auch weiterhin ja noch total relevant, dass es Ausgrenzungen gibt und so solche Bullies in der Schule gibt und wie kann man sich dann dagegen wehren und so. Aber keine Ahnung, irgendwie funktionieren diese beiden Songs für mich nicht mehr so richtig von dem, was sie jetzt wirklich aussagen wollen. Also ich bin jetzt zum Psychokiller geworden und werde mich da rächen. Und die, zum Beispiel bei dem zweiten Song sagt er dann ja irgendwie, die Kinder sollen verschont bleiben. Und deswegen schickt er die irgendwie in den Keller, damit die nicht mit angucken müssen, was er jetzt mit dem Vater macht. Drei Zeilen später sagt er dann aber, nee, ich halte dem Sohn jetzt aber die Knarre an den Kopf und sag, du, hier, Typ, du musst jetzt deine eigene Scheiße fressen. So, ne? Wir bewegen uns ja auf so einem Level.
Ich habe das Gefühl, wir hätten eine Triggerwarnung vorher aussprechen müssen.
Wenn wir noch weiter in die Details reingehen, ja, vielleicht. So, und das sind halt so komplett ekelhafte Todesfantasien und dann zieht er irgendwie dann auch noch den Vater zur Rechenschaft von dem Typen, den er da umbringt, weil der ihn nicht richtig erzogen hat. Ja. Und es sind alles so,
Es ist halt genau, was ich für. Du schaffst es halt irgendwie gut, das jetzt im Detail zu sagen, aber dieses, wo ich gesagt habe, so Fight Club, halt so dieser irgendwie, ey, mich hat so diese ganze Welt, die hat mich zu dem werden lassen, was ich bin, irgendwie jemand Negatives, der viel Leid ertragen hat und ich konnte ja eigentlich gar nichts dafür, ich bin so, wie ich bin und jetzt hat mich diese äußeren Umstände, hat mich jetzt zu dem gemacht, was ich bin, irgendwie so ein Psychopath, der irgendwie Gewaltfantasien hat und das halt in diesem Kontext der Kunstfigur, sagen wir es vielleicht mal, umsetzt. So. Und ey, solche Filme, ne, du hast auch Saw gesagt, finde ich, ne, die hatten halt ihre Relevanz und deswegen gutes Album in der Zeit gewesen, weil es halt vielleicht auch einen Punkt getroffen hat und was Außergewöhnliches war. Wir haben so viel Schlechtes drüber gesagt, aber ich
komplett.
Man muss ja auch mal die Sachen, die dann gut waren, dann auch zu der Zeit zumindest erwähnen.
Die Sache ist halt auch, die Leute, die abgestimmt haben dafür, dass wir das Album besprechen, ich glaube, die haben auch ja ein paar positive Assoziationen zu dem Album.
Uns hassen,
grüßt Alter. Euch doch erstmal.
Ja.
Ey, man muss wahrscheinlich auch festhalten, auf diesem Album oder von ihm einer der ersten Songs, der mit Antidepressiva so quasi offen umgegangen ist. Gibt diesen Song Cymbalta, was einfach wirklich ein Antidepressivum ist und wo er auch nochmal irgendwie sehr ambivalent darüber spricht, weil eigentlich ist es ein positiver Song, der quasi so sagt, hey, und du nimmst das und es geht dir irgendwie langsam besser. Und dann gibt's die Pausen zwischen den Parts, wo halt so eine sehr aggressive Stimme dann so sagt, ja, nimm das jetzt, friss das jetzt, du Penner, so in der Art und Weise. So, das ist schon auch special. Das gab's in der Form, glaube ich, vorher nicht so viel. Und deswegen Mental Health-Themen, ja, kamen da auch irgendwie schon drin vor. Ja, aber dann ist es gleichzeitig wieder so dieser Trennungssong Elena, der direkt danach kommt, der ganz, ganz toxisch ist, der ganz, ganz weird abgeht, weil er der ganz schlimm verlassene Mann ist, der jetzt ganz doll leidet und sie dann im zweiten Part dadurch unter Druck setzt, dass er sagt, guck mal, und jetzt bringe ich mich um. So, weil du mich verlassen hast, ne, und das wieder mit reinbringt, ja, wir hätten eine Triggerwarnung vorher schalten sollen. Nur um dann direkt im Song danach mit Mach One zusammen wieder zu sagen, haha, ich lass mich gehen, Suizid, ich bring mich selber um, lustig, so in der Art und Weise. Also das ist schon ein Album, was mit krassen Themen irgendwie spielt, aber das irgendwie weird aneinander reiht, was für mich einfach heute irgendwie aus einer anderen Perspektive nicht mehr so geil funktioniert. So was, ja.
Ja, ey, ich bin der einerseits dankbar, dass du da nochmal so wirklich tief inhaltlich in einige Songs reingegangen bist, andererseits denke ich mir auch, uff. ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben viel dazu gesagt und ich glaube, wir können die Kategorie damit abschließen oder gibt's noch wichtige Bemerkungen? Damit grinde ich hier die ganze Zeit Juice-Interviews, haben natürlich noch ein Juicy-Zitat rausgeballert.
Also es ist die ganze Zeit der gleiche Artikel, den ich hier offen habe. Ja. Ich bin nochmal drüber gestolpert, das hatten wir vorhin auch ganz kurz, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal nachgeguckt, aber also der Mane hat ja anscheinend nochmal veröffentlicht, nämlich die unerträgliche Dreistigkeit des Seins. Und das muss, wenn ich hier den Timestamps glauben kann, so Richtung 2018 gewesen sein.
Ich hab auch sowas gesehen und dachte halt, das sieht aber vielleicht einfach wie eine Re-Upload aus. Also irgendwie.
Ist anscheinend legit.
Aha.
Siehe Juice-Interview. Wenn das hier richtig eingetragen ist, das Juice-Online-Archiv, also es hat seine Tücken, aber das könnte tatsächlich sein, dass Miri das Interview geführt hat, also Miriam Davud-Wandi. Also tut mir jetzt schon leid, dass sie da durch musste auf jeden Fall, aber sie hat halt anscheinend das JW-Interview geführt zum großen Comeback für Juice-Ausgabe 187, was also eine eher spätere Ausgabe war. Also einer, also ist unter den letzten 10 auf jeden Fall, mindestens mal. Und du hast den vorhin schon einmal gemenschent. Ich meine es auch völlig ernst, ich möchte da jetzt inhaltlich nicht tief reingehen, dass wir das nochmal aufarbeiten oder jetzt nochmal versuchen zu erklären oder so. Aber wenn ich an President denke, denke ich halt immer daran, dass dem halt recht stabil vorgeworfen wird, dass er irgendwie so rechtsoffen ist. Und dann lese ich in dieses Interview rein, was JAW dann gegeben hat. Und es gibt hier so eine Herleitung, ein Interview mit einem anderen Rapper, auf den irgendwie reagiert wurde und so weiter und so fort. Und wo JAW dann anscheinend mit abgestrichen provokanten Fragen reagiert hat. Und ich lese jetzt einfach mal eine Frage und die Antwort aus diesem Interview vor. Frage ist, auch ich fand deine provokanten Fragen stellenweise problematisch, selbst wenn du später erklärt hast, dass du nicht viel Ahnung hättest von Politik. Und dann ist die Antwort, es geht mir darum, dass man differenzieren muss. Dafür reicht mein politischer Horizont. Wenn man sagt, jemand ist rechts, ist er dann rechtsradikal, rechtskonservativ, rechtsliberal? Mir ging es darum, solche Schlagworte zu hinterfragen. Wenn ich halt sowas lese, denke ich mir halt so, ja, du bist krank hängen geblieben, halt die Schnauze, Alter. Und das höre ich halt auch aus der Musik, die dann in dem Fall 8 Jahre vorher rausgekommen ist, hört man es halt auch so ein bisschen raus, ich halt so denke, ja, es ist halt ein bisschen hängen geblieben.
Ich hoffe, ihm geht's trotzdem gut.
Ja, juckt.
Besser.
Ja. Aber wisst ihr ein bisschen, was ich meine,
ja,
halt so?
Ja.
Also da kommen wir halt auch so in. Das ist ja ein super Einstieg für Verschwörungstheoretisches. Und dann geht's halt so um so Begriffe wie Nazi-Keule oder ja, sowas. Das fängt genau mit solchem auch, ich hinterfrage doch nur die Schlagworte. Das fängt genau halt so an. Und
das ist genau so was, wenn so Leute in der Twitter-Bio sowas stehen haben, da weißt du halt genau, Nazi.
Ja, voll, ja.
So, das ist, ja.
Naja.
Mann, das ist leider, das finde ich jetzt wirklich schon schade, dass das ein 2018er Interview ist. Aber, ja.
Und
Realitäten werden abgebildet im Hip-Hop.
Ohne jetzt nochmal weiter drauf einzugehen, mir ist jetzt auch gerade nochmal das Wort Incel so ein bisschen in den Kopf gekommen.
Ja.
Weil
ja.
Du Adolescence
starke Incel-Vibes auf diesem Album, auf jeden Fall. Da zählt alles, ja, was du auch inhaltlich schon ausgebreitet hast, total mit rein, dieses, ich bin irgendwie in einer Opferrolle, aber ich werde dann, also deswegen muss ich mich zwangsläufig in diese Täterrolle begeben. Er liefert ja immer schon die perfekte Begründung, warum er irgendwie so über ekliges Zeug irgendwie fantasieren kann, liefert er ja immer schon mit, damit er quasi immer noch eine Begründung hat, warum das irgendwie gerechtfertigt ist. Es passt 100% da rein. Zu dieser Zeit, also als es rauskam, gab es wahrscheinlich den Begriff Insel noch nicht so richtig oder eher so ein paar Sozialforscher hatten den vielleicht schon in ihren Arbeiten, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber jetzt so gesamtgesellschaftlich hat man auf jeden Fall noch nicht drüber geredet, aber es ist das, ja, basically, ja.
Ey, Zuhörerschaft, vielen Dank, auch wenn das anstrengend war, auch dafür wieder. Jo. Ich habe die CD noch zu Hause, so ich gehe da wirklich ja, in meine, ich gehe da in meine eigene Vergangenheit auch rein.
Dafür haben wir es doch gemacht.
Yes.
Ja, wir machen Kategorie zu und hören uns noch an, was wir vielleicht beim nächsten Mal in der Kategorie besprechen.
Genau, danke. Danke dir. Das muss ich gerade hier öffnen. Ich glaube, er hat sich gar nicht vorgestellt, aber ein lieber Hörer von uns, Jonas, hat sich die Mühe gemacht, 3 Vorschläge für uns rauszuholen und die hören wir jetzt rein.
Geil.
Hallo, erstmal danke für euren Podcast, immer wieder sehr unterhaltsam. Hier meine Vorschläge für die Kategorie. Mich hat das Jahr 2011 sehr geprägt, was Deutschrap angeht. Damals noch sehr mainstreamig, deshalb kriegt ihr jetzt relativ Mainstream-Vorschläge. Zum einen von Kool Savas' Aura, das zweite wäre Schwarz-Weiß von Samy Deluxe und als drittes das Easy Mixtape von Crow. Bin schon sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Viele Grüße.
Ja, perfekt.
Liebe Grüße zurück an dieser Stelle.
Sehr gut, Jonas.
Ich bin schon wieder auf die Community dann gespannt, was abgestimmt wird. Das kann man sagen.
Also, und das ist halt, ich habe bei allen Sachen, die wir hier haben, habe ich eigentlich immer eine Prediction und das gewinnt auch meistens. Hier habe ich keine.
Oh, ich habe auf jeden Fall einen Favoriten,
wo ich am liebsten reingehen würde. Ja, das weiß ich auch, welchen du hast.
Meinst du?
Ja, klar. Du willst auf jeden Fall Savas' Aura machen.
Nein.
Nein?
Nein.
Dann ist Sammy.
Ich sag mal nicht mehr.
Das legendäre Sammy-Album, das auf 1 gechartet ist. Wow.
Okay. Wir lassen das zu gegebenem Zeitpunkt bei uns auf Instagram wieder abstimmen, welches Album wir denn tatsächlich besprechen. Ich denke, diesmal könnte ein bisschen was dazwischen liegen, bis die nächste Kategorie dann wirklich rauskommt. Im Sinne von, bis wir sie dann aufgenommen haben oder aufnehmen werden. Aber ja, das machen wir alles über die Socials.
In der nächsten regulären Rap-Stammtisch-Folge wird diese Kategorie drin sein.
Genau.
Das kann man sagen.
So. Mit Helmut und Gustav Ganz werden wir das nicht besprechen. Ja, dafür haben wir nicht genug Zeit.
Die bleiben verschont. Ein Glück. So. Komm, und jetzt hier, ich mache jetzt hier harten Übergang. Wir gehen rein, weil es ist wieder eine Folge mit gewisser Länge geworden. War absehbar, aber wir gehen jetzt rein in nochmal aktuelle Musik, die wir in Kürze besprechen. Wir gehen in die sogenannten Honorable Mentions. Torben, du bist schon so, du siehst aus wie auch so...
Er ist nervös.
Wie heißen diese Startdinger, wo so Sprinter rausstarten, also diese Blöcke, Startblöcke, wie heißt sowas?
Ja.
Ja, so siehst auf jeden Fall so aus, als ob du in so einem Ding drinne stehst und so rausschießen möchtest.
Um es nochmal so zu sagen. ich will über Musik aus Hamburg reden, die sich dadurch vereint, das sind zwei verschiedene Veröffentlichungen, dass Kato darauf ganz maßgeblich für die Instrumentierung zuständig war. Zum einen hat die Banger Fabrik, nachdem wir über den Song Dumm schon so ein bisschen geredet haben, eine EP rausgebracht, die sich Welcome to the Group Chat nennt. Und direkt der Opener von dieser EP Er heißt Crash
starker,
Out.
Starker EP-Titel übrigens.
Mhm. Und diesen Crash Out-Song mag ich sehr gerne, denn nachdem wir bei Dumm ja eher so ein bisschen bounciger, clubbiger unterwegs sind, werden da jetzt mal komplett harte Ansagen gegenüber Abusern, gegenüber ganzen Systemen in der Industrie so rausgeschossen. Und ich mag sehr, sehr gerne, wie die drei da ja diese Ansagen verteilen und auch den Beat von Kato da drunter. Den anderen, den Kato aber auch mit Beats versorgt hat, das ist Ansu, welcher ebenfalls eine EP veröffentlicht hat, die heißt Radau. Und da möchte ich den Song Krank gerne auf unsere Playlist packen, weil der zollt auch in gewisser Art und Weise nochmal Kato richtig Respekt, weil er sagt, der Beat ist total krank. Und ich mag das irgendwie total gerne, weil die ganze Zeit so Huster mit eingebaut sind, immer so ein Bless You und so mit reinbringt. teilweise, ne, Ansos Stimme ist ja eh schon sehr tief und manchmal so ein bisschen rau und kratzig und so. Und ich habe das Gefühl, Voll. Für diesen Song hat er nochmal mehr so ein Erkältungsvibe quasi mit reingebracht, dass nochmal alles so ein bisschen kratziger ist.
Ja
und es gefällt mir sehr gut, ist sehr... Sehr lässig fast schon auch.
40 Grad Fieber und Grippe aufgenommen.
Genau.
Du.
Ja, Beat ist krank.
Ist ja. Das Real Talk?
Nein, das ist kein Real Talk.
Weil sein können.
Weiß ich nicht, weil wäre
das
ungesund.
Das ist nicht Method Acting, sondern Method Rapting.
Oh.
Wow.
Oh, Junge. Okay.
Schneid es raus.
Ich will bei Bangerfabrik noch, ja. Also ich liebe halt auch das Outro quasi dieser EP, das produziert von DJ Mel G, was natürlich auch sehr zur, ich sag mal, clubbigen Atmosphäre passt, die sie oft mit drauf haben. Ja, also die EP generell sehr gelungen. Und dieser Track für mich auch nochmal absolutes Highlight gewesen. Gönnt euch. Die spielen Real Rap auf sehr vielen größeren, kleineren Festivals, Showcases und sonst was quer in Deutschland. Also ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum ich sie letztes Jahr als beste Newcomer des Jahres rausgestellt habe und so weiter, weil sie machen jetzt die Waves, die sie sich verdient haben. Insofern, let's go, Banger Fabrik.
Du meinst also jetzt noch Fan werden, bevor es alle werden?
Na, es ist zu spät.
Okay,
es ist zu spät schon.
Zu spät. Jetzt noch Fan werden, bevor es auch noch der andere Rest wird.
Ja, basically. Ich würde auch ein bisschen, ich würde es jetzt einfach mal von Hamburg nach Berlin wiederholen, aber mit etwas, was sehr viele Leute schon wieder auf Schirm haben oder seit Ewigkeiten auf Schirm haben, weil Pascha hat auch ihr EP gedroppt. Gerade Shababs im VIP zieht, glaube ich, extrem an. Ich würde den und Intro Fendi auch noch auf Playlist packen. Man kann wieder sagen, er macht halt stabile Dinge, es hat so Pascha-Eigenarten. Und ich möchte auch hervorheben, du hast gerade schon gesagt, starker EP-Titel bei Bangerfabrik. Ich finde halt Grüne Würfelflow in Zusammensetzung mit diesem Albumcover auch extrem geil, ehrlich gesagt. Also komplette Ahnung. Insofern, ja, die Pascha am Abliefern auf jeden Fall. So, Leo, next round for you.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich kurz über Sasa reden möchte. Ich habe das Gefühl, ich will von euch kurz auch dazu was hören, weil wenn ihr so reagiert.
Wie habe ich dann reagiert?
Schmunzelnd, abwertend, lächelt.
Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass der Song schon ein bisschen ein Meme geworden ist.
Ja,
auf gute Art und Weise.
Es ist auf gute Art und Weise so, aber es ist halt, es ist halt ein TikTok-Song und die Hook geht halt mies und ich find's einfach, es ist ein guter Sommerhit einfach so und ich glaube, er wird einfach dieses Jahr im Sommer einfach oft und viel gespielt werden und manchmal ist es das auch einfach und das ist der Grund, warum es drauf ist. Gibt auch irgendwie viele, viele Diskussionen drumherum, irgendwie so klassische sag mal so dumme Männerhass-Scheiße, die generell scheiße finden, dass Frauen Musik machen im Grunde genommen, aber andererseits vielleicht auch die eine oder andere problematische Line, die nicht feministisch genug ist oder aus feministischen Gründen irgendwie kritisch gesehen wird. Nun ja, kann man was von halten, was man will. Ich würde sagen, trotzdem Banger-Track. Aber ich finde es sehr funny. DHBBZ hat auch eine EP rausgebracht und da gibt es den Song Trackstar. Und da gibt es mit dem ersten Satz eine... Ist es eine Hommage? Ist es ein Diss? Ich weiß nicht. Aber er hat mich auf jeden Fall auch nochmal schmunzeln lassen. Deswegen kommt der direkt als nächstes auf die Playlist, weil muss man im Kontext zusammenhören.
Okay, aber also das bezieht sich auf den Sasa-Song.
Ja.
Ah, habe ich überhört.
Okay, Scheiße. ich mach's ganz kurz an, weil das ist eine Zeile. Das können wir vielleicht sogar reinschneiden. Na, machen wir nicht.
Na, maybe. Mal schauen, wie lazy ich am Schnittboard bin.
Ich komme mit 10 Berg gar nicht so auf den Puff.
Alles klar. Ja. Okay, ja.
Halt deine Fresse, denn du bist schon wieder drauf. Ist halt auch direkt geil direkt danach.
Es ist eine Hommage.
Ach, ja.
Ja, ja, hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Und auch generell der Trackstar-Song von Assad schon produziert, auch wieder sehr gut.
Ist nice, ja, ja ist ja. Nice.
Liebe Grüße.
So, ich werde mal die nächste Runde direkt wieder an mich reißen. Ich will zu Fright mal Fright sein, sie nennen mich den Schnitzelmann. Einfach Jays neuen Banger gedroppt. Es werden jetzt so ein bisschen die Snippets aus dem Free Game Instagram werden so langsam in Songs umgearbeitet. Es ist alles sehr qualitativ, es ist krank funny. Let's go. Also keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Monate am Stück das schon ist, aber es gab jetzt bestimmt einige Folgen am Stück, wo mindestens eine Jace Mansion, ob es jetzt Konzert, neuer Song, neues Snippet oder sonst was mit drin war. Insofern möchte ich gar keinen weiteren Kontext mehr geben. Mache aber nochmal gleichzeitig die Brücke von Hamburg Jace dann nach Berlin zu MCRT, der das Berliner Sein mit ein Berliner wow. auch richtig auf den Punkt bringt.
Wow.
Genau, früher noch als McNazi auch unterwegs, als MCRT so ein bisschen so Zwischending zwischen Producer, DJ und eben Rapper, also vereint ehrlich gesagt alles, was er so künstlerisch groß angreift, dann unter diesem Namen. Und ich war sehr überrascht, dass ich sein Album so dolle geahnt habe, dass ich da so viele Flows aus der McNazi Era auch irgendwie wiedergefunden habe und dieser Style und sein Hustle, der ist ihm so super wichtig, auch wieder sehr da gesehen habe. Und ich war damals irgendwie großer Fan und ich bin's dann auch weiterhin und fand dieses Album voll gelungen. Da waren halt coole Sachen dabei, die ich hier total in Rap-Stammtisch und halt in Hip-Hop-Ecke stellen würde, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass ich viel mehr halt, ich sag mal so, elektronisches Producer-Zeug höre, was so für Raves eher gedacht ist und so für halt Club-Nights. Und das ist irgendwie, es ist tatsächlich auch echt viel Rap dabei und einfach so die Hip-Hop-Roots, die kriegt halt auch nicht aus sich raus. Fand ich extrem gelungen.
Das war auf jeden Fall krass, das hat mich irritiert und wir wissen ja alle, gute Kunst muss irritieren.
Ach, jeden.
Also von daher muss gute Kunst sein. Irgendwie so kann man, glaube ich, den logischen Schluss. Das hast du
beim JW-Album vorher aber nicht gesagt.
Also, weitere Honorable Mention, die auch irritiert, ist auf einem Talky-Talk-Beat der wundervolle Trauer, der im Treppenhaus auch wieder sein Zeug macht. Boah, finde ich auch immer wieder...
Auf eklige Basis.
Ja, auf eklig auch wieder, genau. Ja, hört einfach wieder rein, wenn ihr den schon kennt. Euch erwartet wieder genau das, wieder in Perfektion. Wenn ihr noch nicht kennt, hört mal rein. Special.
Sollte man absolut special, ja. Wirklich, aber sollte man schon machen. Also ja. Und das ist auch Musik, die kann halt, wenn man jetzt zum ersten Mal reingeht, safe eher irritierend. Und ich würde safe Label drauf machen, also Stempel drauf machen. Ja, ist gut, ist gute Kunst auf jeden Fall.
Mach einfach weiter.
Ja, wenn ich es dagegen habe, dann mach ich einmal Schwenk zu den Staaten.
Ja, Billy Woods, das ist auch jedes Mal drauf.
Billy Woods ist auch jedes Mal drauf. Ich will aber erstmal über Rico Nasty reden. Das ist nämlich nicht jedes Mal drauf.
Ja, die bringt nicht so viel raus.
Genau, bringt nicht so viel raus. Die hat sich, glaube ich, auch von ihrem Management und Label und so, die hat sich auf jeden Fall von einigen Sachen irgendwie in ihrem Umfeld getrennt, jetzt ein frisches Album gemacht, was jetzt nicht so geisteskrank weit weg ist von dem, was sie früher gemacht hat. Es gibt ein paar melodischere Sachen. Es gibt aber auch nochmal die viel, viel klareren so Rock-Elemente. Und es gibt so einen 3-Song-Run von Grave über Son of a Gun zu Smoke Break, der mich mal dermaßen nach vorne geschoben hat, weil sie einfach so mit Riffs arbeitet, aber die wirklich on point umgesetzt sind, eigentlich sich ziemlich gut reinfügen und sie gerade am Ende von Smoke Break geisteskrank wieder am Schreien ist. Also yes. es hat mich extrem angeschoben und ja, ist immer noch einer meiner liebsten Erinnerungen vom letzten Splash, wo ich auf jeden Fall war, so die Rico Nasty Show von recht weit oben zu sehen und im Nachgang noch ihr fantastisches Bild vor den Sonnenblumenfeldern Sachsen-Anhalts auf Instagram zu sehen. Das wird mir nie aus dem Kopf gehen und genau, also es gab auf jeden Fall echt wieder viele Highlights auf dem Album. Insgesamt ist es halt okay, also jetzt kein krankes Meisterwerk, wo ich so blown away war, aber es gibt echt richtig gute Momente wieder und ich habe mich abgeholt gefühlt. Shoutout.
Direkt daran anschließen will ich mit Bushida, im Grunde deutsche Rico Nasty, die mit Fass einen Song gemacht hat.
Sorry.
Der erstmal sehr klare Ansagen auch wieder verteilt. Ihr merkt, ne? Ich mag Songs mit Ansagen.
Im Grunde genommen ja.
dass Typen ihre Hände bei sich behalten sollen und sie sehr intensiv auch so der Song verändert sich so ein bisschen, über übergriffiges Verhalten und sowas redet, aber dann zum Schluss der Song nochmal bricht und die letzte Hook auch so richtig mit schweren Gitarren nochmal rausgeschrien wird und so, und das fand ich irgendwie einen perfekten Turn so für den Song und hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen so von Rico Nastys Musik so dran erinnert.
Checke komplett auf jeden Fall. Ich greife mir direkt den Switch, weil es ist wieder Billy Woods drauf. Er hat wieder ein Album rausgebracht. Das ist wirklich, also ich kann gar nicht so tief reingehen, weil ich mir dieses Album, ich habe das jetzt bestimmt schon dreimal gehört, aber ich bin jetzt trotzdem noch nicht so tief reingegangen. Und gleichzeitig denke ich mir, also das ist halt schon zu Recht auch irgendwie als so, ich sag mal, Rezensentenliebling oder sowas gilt. Also so Leute, die sich mit der Musik auseinandersetzen, lieben es halt irgendwie. Bei mir ist es das same, weil er macht einfach Bilder auf, die sehe ich bei keinem anderen Rapper. Also wer zum Beispiel ja Billy Woods auch geisteskrank feiert, ist zum Beispiel Audio 88. Und das liegt halt ein bisschen daran, dass, glaube ich, Billy Woods ein bisschen weniger das Zynische hat, aber er hat halt diese Weltsicht auf, ich kann krass mit meinen Worten herausstellen, was irgendwie falsch läuft oder was irgendwie eklig ist, aber einfach eine normale Realität, in der wir uns irgendwie befinden. Und also es gibt wirklich so Lines auf diesem Billy Woods Album, also Szenen und Momente, die er beschreibt, also die sind basically wirklich so gruselig, ohne dass das irgendwie so Horrorcore ist. So ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, da rappt er darüber, dass er quasi im Comfort of his own home dabei zugeguckt hat, aus so Drohnenperspektive, wie halt jemand hingerichtet wird von dieser Kampfdrohne halt. Ich habe es jetzt bei Genius nicht nachgeguckt, bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch zu Hause gesehen habe, dass ich relativ genau weiß, welche Situation er meint. Das ist als Teil vom Krieg in Gaza passiert. Kann zumindest darauf treffen, weiß ich nicht, ob er genau das meint, aber das würde halt 100% passen. Und also er macht halt wirklich so Sachen auf, die einfach pure faktische Realität sind, aber die Art und Weise, wie er sie erzählt, ist so düster, ist so beengend einfach. Also genau, er kann halt mit diesen Worten wirklich geisteskrank umgehen und ich kenne keinen anderen Rapper, der das irgendwie so kann. Deswegen, ja. Billy Woods Album kommt auch immer wieder drauf, auch wenn du den Vibe nicht so ernst, Leo. Und das ist auch fair, hey, und fein. Ich wollte es nur nochmal sagen, dass ich halt wirklich das teilweise unfassbar finde, was der halt hinkriegt, obwohl man, wenn man das dann irgendwie analysiert, sich so denkt, ja, da ist halt nichts von ausgedacht. Der macht halt eben, der muss sich eben kein Horrorszenario ausdenken, wo er jemanden abschlachtet. Und trotzdem haben diese Worte so eine krasse Gewalt einfach in sich, wie er sie aneinander rappt. Und das ist einfach, das ist für mich Kunst so. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem liebsten Moment der Honorable Mentions, nämlich den TBK-Song, den Leo drauf gemacht hat.
Ja, also ich glaube, wir haben ja über Tiefbasskommando hier schon öfter mal gesprochen und ich glaube, ich bin nicht davon aufgefallen, dass ich ein großer Tiefbasskommando-Fan bin. Aber ich hatte den, ich weiß gar nicht mal, wo ich den jetzt entdeckt hatte, aber irgendwie hat mich der abgeholt.
Schöner, schade, Deutschland.
Alles ist kaputt. Ja, finde ich, kann man sich anhören. Ist ein guter Song.
Ja, das Destruktive daran ist wieder auf jeden Fall gelungen. Ich hab vielleicht zum Schluss, außer ihr habt da noch was nachzuschießen, ich habe einfach mal wieder eine Neuentdeckung gemacht.
Ja, Neuentdeckung, yippie.
Und, also, ich kann sagen, dass ich dafür nichts aktiv getan habe, sondern dass Spotify mich hingeführt hat. Was, also, ich hasse natürlich Spotify aus Gründen, aber das war mal wieder etwas Gutes, was dieser Streamingdienst mir gegeben hat. Ich weiß nicht, kann mir jemand weiterhelfen, wie man den Artist-Name ausspricht? Topper is me. Das war jetzt deutlich englischer, ja. Vielleicht ist es einfach Topper is me. Auf jeden Fall, der Song heißt Freilauf. Kommt eher aus der Sample-basierten Ecke und hat mich mit seiner Freshness sowas von überzeugt. Und ich dachte halt so, ja klar, wenn Spotify den mir reinspielt, ich glaube, auf dem Song geht's sogar noch ein bisschen um dieses so unentdeckt Raw-Sein und sonst wie. Dachte ich so, ja, ist halt wieder mal was an mir vorbeigegangen. Ich habe nicht gecheckt, dass da jemand so im Schatten von wo auch immer groß wird. Aber nee, Real Rap, wie ich hier live auf seinen Spotify-Feed gucke, 666 monatliche Hörer, die Teufelszahl eingepriesen.
Oha.
ist vielleicht gute. Also der Song wurde bis jetzt so 1000 Mal, 1300 Mal gehört. Ich denke mir, da könnte noch was gehen auf jeden Fall. Mal wieder Newcomer eingepriesen.
Ja.
Jo. So wollen wir das.
Und um das Ganze abzuschließen, selbstverständlich nie ohne ein Elo-Song. Wir hatten letztens schon über den Song Loch gesprochen. In dem ist er, glaube ich, immer noch, denn er ist am Fallen. Das ist der Song, den wir jetzt noch mit drauf machen. Beste Grüße gehen raus.
Ja, auf jeden Fall.
Leute, schön, dass ihr reingehört habt. Wir sehen uns tatsächlich. Wir hören uns nicht nur, wir sehen uns, wenn ihr geil seid, in Wiesbaden.
7. Juni.
Sprecht uns an, wir Samstag. Machen Fotos mit allen.
Ja, wir
geben Autogramme auf alles.
Leo gibt uns so einen Stapel Autogrammkarten,
genau, mit, den wir dann von Leo kann ja nicht live vor Ort mit dabei sein und wir haben auf jeden Fall
aber
so Porträtkarten, wo Leo schon unterschrieben hat, mit auf jeden Fall. Und jedenfalls können wir einen Schnapppreis verhandeln vor Ort.
Ja, ich habe doch das Rap-Stamm durch Panini-Set, kommt doch jetzt.
Oh ja.
Viel Spaß damit.